Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es lohnt sich wahrscheinlich immer mehr. Also zumindest, ich weiß nicht, ob sich jetzt unsere Inhalte lohnen, aber das, was so außenrum passiert, worüber wir sprechen, lohnt sich auf jeden Fall. Playoffs, zweite Woche ist durch, zwei Serien sind sogar schon zu Ende gegangen. Andere Serien, weiß ich nicht, wechseln die Balance irgendwie ständig hin und her. Es gibt leider immer wieder Verletzungen. Also ihr seht, einiges ist los und deshalb sitzt er mir wieder mal gegenüber, der niemals Ungenügende.
Ole Frax.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich habe gesagt, also zwei Wochen durch. Gibt es denn bis jetzt irgendeine Entwicklung, also wir haben ja diverse Themen für heute, aber irgendeine Entwicklung, irgendeine Story, die dir bis jetzt besonders Spaß gemacht hat in den Playoffs oder dich besonders berührt, mitnimmt?
Also du wirst es nicht gerne hören, aber was mir tatsächlich ganz gut gefällt und was ich so nicht unbedingt hatte kommen sehen, dass es mir so gut gefallen würde, ist wie Trae Young sich bisher so präsentiert bei seinem ersten Playoff-Run. Also ich glaube auch aus mehreren Gründen sind die Knicks für ihn dankbarer Gegner. Teilweise tatsächlich sogar wegen dem Publikum, weil ich glaube, dass der ist halt ein Performer oder eine Rampensau, aber halt in positiver Hinsicht. Und für den ist das, glaube ich, ganz cool, dass direkt sein erstes Playoff-Spiel halt in der berühmtesten und größten Halle war und er dann natürlich auch sofort das Feindbild von allen war, natürlich dann auch den Game-Winner am Ende trifft und so. Viel besser kannst du halt nicht reinstarten in deine eigene Playoff-Karriere. So, das fand ich auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Auch jetzt, man muss den Knicks schon auch einiges natürlich vorwerfen, also dass sie ein bisschen zu sehr ihn davonkommen lassen mit seinen defensiven Schwächen. Aber ich meine, wir wussten vorher schon, sie sind ein limitiertes Offensivteam, besser gesagt. Ja. Sie haben halt nicht 100 Pick-and-Roll-Creator, die jetzt irgendwie ihn die ganze Zeit verwickeln können und so. Es kommt ihm ganz gut entgegen, weil sie können das, was er offensiv macht, obwohl sie ein gutes Defensivteam sind, nicht verhindern, auch weil das Team um ihn herum ganz gut ist. Und ich glaube, Bogdanovic in der Serie bisher irgendwie ein Offensiv-Rating von 1 Million hat oder so, weil mit ihm alles ganz gut funktioniert. Aber ja, sie können ihn gleichzeitig auch irgendwie defensiv nicht wirklich viel arbeiten lassen. Und damit ist es ein dankbarer Gegner. Und trotzdem, für jemanden, der seine ersten Playoffs gerade spielt, ist das schon aller Ehren wert, was Trae Young gerade macht.
Absolut. Also, wie gesagt, ich betone es ja immer wieder, damit ich selber glaube und B, damit auch ihr da draußen und du es glaubt. Ich möchte objektiver an die Sache rangehen mit Trae Young. Ja, möchte mein Persönliches da nicht so reinspielen lassen. Und es stimmt tatsächlich. Also es ist schon ziemlich beeindruckend, was er so macht. Auch wenn ich es dann sehe, denke ich mir immer wieder so, gibt es immer so den Moment des Grolls, wo ich mir denke so, oh Mann, ausgerechnet der.
genau so,
aber, oh Mann. aber es ist in Ordnung, weil es ist halt einfach, es ist halt echt sehr, sehr gut. Also und beeindruckend, ich meine, wie du sagst, nee, es muss einfach mal kein Aber geben. Also es ist einfach richtig gut, was die Hawks spielen, es ist richtig gut, was Trae Young spielt. Und ähnlich geht es mir mit DeAndre Ayton. Also auf die Serie werden wir später noch zu sprechen kommen, der irgendwie, ja, wir haben vor der Serie viel drüber geredet, wie sehr die Physis der Lakers den Suns zusetzen dürfte und das ist eigentlich ein sehr, sehr undankbares Matchup ist für die Suns und damit auch für Ayton. Und Ayton, klar, es gibt Faktoren wie die Davis-Verletzung, aber trotzdem, Ayton macht seinen Job extrem gut und ja, reduziert damit so ein bisschen die physischen Nachteile der Suns. Die Serie sowieso ein bisschen wird. Wie gesagt, kommen wir später noch dazu. Aber es gibt bis jetzt so einige Stories, finde ich, die ganz cool sind. Weniger cool sind natürlich die ganzen Verletzungen. Also jetzt auch Embiid im letzten Spiel. Knie so sah so aus, so ein bisschen überstreckt oder zumindest komisch gelandet. Ist jetzt doubtful für Spiel 5. Man will ihn dann in ein paar Tagen nochmal anschauen. Also hoffen wir mal, dass da irgendwie nichts Schlimmeres passiert ist. Dann eben Anthony Davis haben wir. Chris Paul ist jetzt wieder raus im letzten Spiel und Davis Bertans übrigens natürlich auch, nicht zu vergessen.
Ja.
Dein spezieller Freund.
Wenn wir hier über die Superstars sprechen, dann darf man ihn ja nicht einfach unterschlagen. Wenn so ein Rollenspieler wie Kemba Walker limitiert ist, das ist ja was anderes, aber Davis stimmt, Bertans.
Ja. Nee, genau, raus für die Playoffs. Genau, und die Boston Dudes natürlich sowieso. Also Kemba jetzt nicht gespielt, Robert Williams
findest war dann du das raus. Findest du das eigentlich auch so lustig wie ich, wenn so ein Team, was eigentlich eine Niederlage vom Playoff aus entfernt ist und jeder auch damit rechnet, dass sie rausfliegen, dass man out for the Playoffs da formuliert, musst du da auch dann immer so ein bisschen drüber schmunzeln? So, Moment, was haben die denn geplant, wie lange die Playoffs noch gehen?
Ja gut, ich meine, im Endeffekt, in so einem Fall bist du wahrscheinlich auch mit einer Magenverstimmung, die dich vom Spiel abhält, out for the Playoffs.
Ja, genau.
Ja, es ist, ich meine, es ist viel Wahres dran. Also man kann ihnen keinen Strick draus drehen, aber es stimmt schon. Also wer weiß, was sie noch so geplant haben. Aber es ist kurz, man muss kurz schlucken. Aber ja, genau, Boston werden wir natürlich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Da sind wir gleich bei unseren Themen, was wir heute besprechen. Wir verabschieden die Heat und die Celtics in den Urlaub. Wir sprechen über die vergangene Nacht. Vor allem sprechen wir natürlich über Dame Lillard, der mal wieder diverse Rekorde aufgestellt hat. Es hat zwar trotzdem nicht ganz gereicht, aber die Serie kam bis jetzt sowieso relativ zu kurz. Auch weil sie irgendwie kompliziert ist und aus unserer Sicht auch eine war schon vorher, die sich wahrscheinlich etwas länger ziehen dürfte als die anderen. Dann, wie gesagt, Lakers Suns kommen noch dazu. Worüber wir nicht sprechen werden, sind die Clippers und die Mavs. Denn über die haben wir schon am Montag gesprochen. Und wo haben wir das getan, Ole?
Patreon.
Patreon, stimmt. Auf unserer Patreon-Seite. Die findet ihr wiederum unter patreon.com/korbjägerpodcast und Korbjäger mit.
AE.
Absolut richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit kleinen Beiträgen, monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das tun wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und gleichzeitig bekommt ihr dafür extra Content, extra Folgen in Form unseres netten Formats 25 Minutes or Less. Ich glaube, am Montag waren das or Less, waren dann 15 Minuten drüber oder so, oder 20 Minuten. Logisch. Aber so ungefähr pendelt sich das meistens ein. Da besprechen wir jetzt natürlich während der Playoffs, besprechen wir da Serien, die sich irgendwie über Nacht interessant entwickelt haben und damit Redebedarf geliefert haben und wenn die normale Folge nicht direkt ansteht. Von daher schaut da sehr, sehr gern mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein, oder? Zu den Blazers und den Nuggets.
Schon auch. Direkt rein, wie alle Würfe von Damian Lillard in diesem Spiel.
Wie geil war bitte Austin Rivers Reaktion irgendwann in der ersten oder zweiten Overtime, als mal ein Dreier davon ging und er einfach nur so nach oben guckt. Und ich glaube, er hat sogar Thank God oder irgendwie sowas gesagt. Also
ja. Er hatte auch später noch einen Instagram-Kommentar dazu abgesetzt, wo er es noch ein kleines bisschen ausführt, was er in dem Moment gedacht hat. So, dass halt irgendwie das scheißegal war, was er die ganze Zeit gemacht hat, weil es halt einfach so, es ging halt irgendwie trotzdem alles rein, was Lillard gemacht hat. Deswegen eine sehr ehrliche Reaktion.
Absolut. Und es vor allem, weil es halt einfach auch wirklich so dermaßen frustrierend sein muss, also als Verteidiger, wenn du halt im Endeffekt, wenn es wirklich, wie er sagt, also wenn es scheißegal ist, was du machst, wenn das Ding halt einfach immer reinfliegt und ob das jetzt ein Stepback ist, ob da irgendwie dann auf einmal ein Center die Hand im Gesicht hat, ob er irgendwie Balance hat im Wurf oder nicht, dann irgendwie selbst über Brett dann noch. Also es ist halt, ich glaube, Lillard, der Stressfaktor für die Defense, wenn er in so in the zone ist, wie es so schön heißt, ist, glaube ich, extrem hoch. Und das war mal ganz schön, das mal so unmittelbar von dem Gegenspieler irgendwie mitzubekommen.
Ja, vor allem auch, wenn diese Defense denkt, sie müsste es mit konventionellen Mitteln versuchen. Also, dass man zum Beispiel, wenn es 3 Punkte Unterschied sind und eigentlich nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr sind, dass man da dann nicht vielleicht beim besten oder zweitbesten Distanzschützen der Liga, der vor allem von überall draufwerfen kann und dem seit Stunden Flammen aus dem Arsch schießen. Also es war ja nicht so, dass er irgendwie gerade ganz kurz aufgetaut ist, sondern er war ja, also ab dem vierten Viertel war er einfach nur unfassbar. Dass man da nicht halt immer sagt, okay, dann faulen wir den jetzt halt einfach, schicken den für 2 Freiwürfe an die Linie. Ne? Hätte man auch vielleicht drüber nachdenken können, ob man das macht. Aber hat man nicht gemacht und dadurch hat man auf jeden Fall mindestens eine Overtime extra noch bekommen. Gut, ein paar komische Calls waren am Ende vielleicht auch dabei, aber eigentlich auch egal, weil dieses Spiel war schon sehr, sehr unterhaltsam. Und also du hast ja schon gesagt, wir haben über die Serie bisher nicht so viel geredet. Ich muss auch sagen, sie hat mich bisher irgendwie nicht so gepackt. Also wie du schon gesagt hast, man rechnete irgendwie damit, okay, es geht sowieso in 7. Viele von den einzelnen Spielen waren bisher jetzt nicht so toll. Weil sie halt einfach nicht so knapp waren. Und es teilweise auch relativ bizarre Leistungen auf beiden Seiten schon gegeben hat. Also ein Michael Porter-Spiel, in dem der nur 3-mal wirft. CJ McCollum ist heute Nacht auch wieder nicht besonders gut drauf. Grundsätzlich nicht so gut in der Serie. Man hatte irgendwie immer das Gefühl, das Beste haben wir jetzt noch nicht so wirklich gesehen. Und irgendwie wusste man, klar, es gibt dann noch so ein Spiel. Und Spiel 7, Jokic, Lillard, ist natürlich dann irgendwie Must-See-TV. Aber bis dahin ist es irgendwie, also schwingt's halt die ganze Zeit hin und her. Und jetzt hat man dann halt einfach so ein Spiel, in dem alles irgendwie mit drin ist. Also genau wie vor 2 Jahren dieses 4-Overtime-Spiel, nur mit einer individuell irgendwie noch krasseren Leistung. Aber halt dann von einem Team, das verloren hat.
Ja, das war halt die Krönung irgendwie oben drauf, dass es dann nicht mal in Anführungszeichen gereicht hat. Also ich meine, so eine 12-3er-Playoff-Rekord. Aber genau das Spiel war irgendwie auch so ein Mikrokosmos der Serie. Irgendwie, du hast ja schon gesagt, also die einzelnen Spiele waren relativ deutlich, es gab bizarre Leistungen. Und jetzt war es ja irgendwie so, dass die Blazers haben 5 Minuten gebraucht für ihr erstes Field Goal. Oder waren bei der, also ja, über ich glaub, 5 Minuten. Ich glaube,
bis dahin hatten sie nur einen Technical Free Throw gehabt, wenn ich es richtig
erinnere. Ja, genau. Den hat irgendwie Lillard getroffen und haben es teilweise den, aber über das ganze Spiel eigentlich, das fand ich extrem, also da habe ich mir dann also gedacht, also wieso? Also wie einfach es ist, sobald Nurkic entweder rausgezogen wird oder gar nicht drauf ist, weil er mal wieder ein Foulproblem ist,
ja,
wie einfach es ist, nach dem ersten Drive irgendwie Richtung Korb zu kommen, weil da einfach so langsam rotiert wird, dass die Zone eigentlich fast immer offen war, fand ich.
Ja, auch Lillard sah da ja am Anfang echt ziemlich schlecht aus, ne? Also ja, als er jetzt auch noch nicht offensiv alles geregelt hat.
Ja, genau. Und also es war irgendwie so ein ganz, also am Anfang sah es so aus wie Spiel 4 in Portland, wo dann Michael Malone dann seine Starter irgendwie rausgenommen hat. Oder war es Spiel 3? Ich weiß nicht mehr.
Das war Spiel 4, wo Denver abgeschlachtet wurde.
Genau. Und da hast du im Endeffekt erst so das Gefühl gehabt, es geht in die Richtung. Dann hat es sich irgendwie komplett gedreht. Dann kam Denver wieder, dann hatte Denver es wieder im Griff. Dann kam eben Lillard und dann hast du gedacht, normalerweise, wenn einer so heiß läuft, geht's dann. Wie gesagt, Nurkic war, glaube ich, irgendwann im vierten Viertel schon relativ früh dann raus mit 6 Fouls.
Ja, er kam mit 4 Fouls drauf und hat dann innerhalb von 11 Sekunden sich seine nächsten beiden geholt.
Ja, und beide auch so, dass du dir gedacht hast, so, naja, irgendwie hätte sie auch sparen können, ja, beide Aktionen. Ich glaube, das eine war irgendwie ein illegal Screen oder sowas, was nochmal irgendwie, das passiert ja manchmal, aber dann, dass er danach dann irgendwie so ein bisschen halb motiviert dann irgendwie so einen Contest macht am Ring. Ja, mein Gott. Aber ich weiß auch nicht, ich finde die Serie so wahnsinnig schwer zu packen, einfach weil, also, sich überhaupt keine, es kristallisiert sich irgendwie gefühlt gar nichts raus, oder? Also, zumindest für mich, also kann ja sein, also dass jemand anders was sieht, aber es sind irgendwie so, es ist mehr so, wenn man es so schaut, mehr so eine Reaktion, so was passiert jetzt eigentlich gerade, also keine Ahnung, wer läuft gerade heiß, Michael Porter, da lief es ja jetzt dann auch irgendwie wieder besser. Die einzige Konstante ist im Endeffekt Lillard, der zwar in Spiel 4, glaube ich, oder ich vergesse es, ich bringe es mal durcheinander, aber der halt zwischendurch auch mal Wurfprobleme hatte. Aber im Endeffekt sind es halt die zwei Superstars, die mehr oder weniger konstant sind.
Also ja, Lillard hat in diesem Spiel, in dem sie die Nuggets abgeschlachtet haben, hatte er, glaube ich, nur ein Field Goal, also im vierten Spiel. Aber da war halt Paul dafür heiß.
Genau, da war Paul heiß, genau.
Und also, du hast weil du von Tendenzen und so sprichst. Und also ich glaube, das Problem in dieser Serie ist und auch der Grund, warum sie schwer greifbar ist, es war vor der Serie manches schon klar. Und das zeigt sich jetzt halt dann einfach die ganze Zeit. Also beispielsweise, obwohl sich die Guards der Nuggets teilweise brutal gut verkaufen, also heute Nacht war ja Monte Morris auch brutal gut, Austin Rivers spielt gemessen an allen Erwartungen ja eine herausragende Serie, aber gleichzeitig spielen sie halt gegen Lillard, ne? Also und grundsätzlich halt gegen einen Backcourt, der ihnen überlegen ist. Auf der Center-Position, man wusste, Portland hat Riesenprobleme, wenn Nurkic nicht auf dem Court ist, weil Jokic jeden anderen Big, den sie haben, und das ist ja eigentlich nur Enes Kanter, und dann hast du Leute, die klein sind, aber groß spielen wollen, die filetiert er. Und das macht er. Also die Defense funktioniert ansatzweise meistens, wenn Nurkic mit drauf ist. Aber sobald der halt in Foul Trouble ist, ist das relativ schnell vorbei. Und Stotts hat ja zwischenzeitlich, das sind dann so einzelne Adjustments, die man dann so sieht. Stotts hat halt Kanter mal zeitweise fast komplett aus der Rotation gestrichen. Hat dann irgendwie mit Covington auf der 5 gespielt oder mit Hollis Jefferson auf der 5, um das irgendwie auszuprobieren. Hat dafür dann diesen Tip-In am Ende von, das war, glaube ich, Spiel 3, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Jokic kassiert, weil halt kein Rebounder auf Court war. Mhm. Und ja, es ist halt irgendwie so ein Hin und Her, aber wirklich mit Dingen, die man teilweise vorher schon ganz gut vorausahnen konnte. Also, weil es halt einfach zwei Teams sind, die, es ist jeweils kein gutes Matchup, sozusagen. Und das zeigt sich, und also wer aber gerade den Vorteil hat, das schwingt halt so ein bisschen von Spiel zu Spiel hin und her. Und jetzt muss man natürlich sagen, die Blazers hatten gerade eine All-Time-Performance von Lillard und haben verloren. Und deswegen sieht es dann natürlich nicht so gut aus für den Rest der Serie, zumal sie den Heimvorteil nicht haben. Aber ja, irgendwie lief es halt so die ganze Zeit ein bisschen darauf hinaus.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also sie können sich halt einfach gegenseitig eigentlich nicht wirklich ihre Stärken berauben. Und dadurch hast du halt dieses Adjustment-Spielchen, das du ja normalerweise in den Playoffs hast, ist schwierig. Also klar, du kannst was probieren, wie du sagst, dass du eben Covington auf die 5 stellst oder Kanter aus der Rotation nimmst. Aber das ist jetzt nichts wie jetzt zum Beispiel die Clippers, die dann halt auf Small Ball umsteigen und auf einmal damit halt eine Schwäche der Mavs komplett irgendwie ausnutzen können und gleichzeitig für sich eine eigene Stärke irgendwie finden. Und das ist, glaube ich, in der Serie einfach, ja, es ist irgendwie, die Teams sind so ein bisschen, es klingt mir ein bisschen blöd, aber die Teams sind so ein bisschen das, was sie sind. Also Denver natürlich auch aufgrund der Verletzung von Murray, auch wenn die anderen, wie du sagst, gut einspringen. Aber irgendwo, und dadurch ist es halt immer so ein bisschen entscheidet die viel beschworene Tagesform halt. Tatsächlich so ein bisschen. Also keine Ahnung, einmal hast du irgendeinen Norm Powell, der ausflippt, dann jetzt unterstützt Michael Porter Jr. Jokic in Spiel 5 extrem gut. Und so ist es halt, keine Ahnung. Ich meine, das nächste Spiel ist wahrscheinlich dann das CJ McCollum Revenge Game.
Er hätte mal eins nötig. Weil, also ja. Er ist derjenige, der krass unterperformt eigentlich in dieser Serie.
Den Eindruck habe ich, hatte ich jetzt irgendwie auch. Also von daher, aber irgendwann bei solchen Spielern ist ja dann gerade so, wenn es dann sein muss, dann passiert es dann vielleicht dann irgendwie doch. Ja. Was dann irgendwie auch wieder zu der Serie passen würde, weißt du, dass es jetzt dann kommt. Und aber ich, wie gesagt, ich find's extrem schwer zu packen. Und ja, wie du sagst, es ist ja oft so, dass man sich vorher hinstellt und sagt, ja, das könnte entscheidend sein und da hat er Probleme und da das. Und hinterher kommt alles ganz anders und witzigerweise in der Serie ist es tatsächlich irgendwie so ein bisschen so, ja, Foulprobleme Nurkic. Ne? Und
hier ist es einfach, was tut wem mehr weh? Aber man weiß ja, vorher zumindest grob, was die Sachen sind, die dem anderen Team wehtun werden.
Ja, genau. Und dann sind es halt doch wieder Kleinigkeiten. Irgendwie in dem Spiel, weiß ich nicht. Also, wenn Covington einen seiner beiden Dunks vielleicht wenigstens reindrückt am Ende, dann sieht es vielleicht auch nochmal anders aus.
Ach ja, Covington.
Okay. Und und ja, ich war ein bisschen überrascht, dass er beim zweiten so krass ausholen wollte. Er wollte ja wirklich so, also, ich glaube, Simmons hat gesagt, oder im Sean Kemp-Style irgendwie reindrücken. Hätte auch anders gereicht, aber ja, es ist dann irgendwo, und du sagst schon, damit verschwendest du so eine All-Time-Performance von Lillard, die halt, ich hätte es halt unfassbar gern live gesehen, ich habe es mir heute Morgen im Real Life angeschaut. Das sind halt so Spiele, da kann das Real Life nicht mehr ganz mithalten irgendwie, weil es halt einfach, es ist trotzdem brutal und du denkst dir so, der Typ, also gerade weil du es von ihm schon so oft gesehen hast, aber ja, doch wieder aufstehen.
Ja, absolut. Also ich meine, man merkt ja, finde ich, dann auch an den Reaktionen auf Social Media, gerade von den anderen NBA-Spielern, dass die halt auch in solchen Momenten einfach zu Fanboys werden. Und es ist halt irgendwie verständlich. Also
was willst du anderes machen?
Eben. Ich fand gerade diese eine Aktion, also den letzten Dreier in der ersten Overtime, mit dem er da das Spiel wieder ausgeglichen hat, das fand ich so unfassbar, weil das ist so ein Move gewesen, wo sich halt die meisten Leute mir eingeschlossen beide Beine brechen würden, das halt irgendwie so koordiniert ist und dann halt nochmal der Stepback und gerade so aber wieder über die Linie, das war auch schon haarscharf und der weiß immer genau, wo er ist, weiß, also gefühlt, selbst wenn er keinen Blick auf den Korb hat, weiß er ziemlich genau, in welchem Winkel er den Wurf nehmen muss, wie er über den Verteidiger rüberkommt und so, das ist schon einfach echt was Besonderes, den so spielen zu sehen oder in so einem Modus halt einfach auch zu sehen.
Ja, es ist halt so Videogame-Dame. es ist echt brutal. Und dann eben auch, wie gesagt, ich glaube, da war das nicht der sogar über Shaq Harrison dann?
Ich dachte, der wäre über Rivers gewesen, aber also
ich weiß nicht, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt total wurscht, wer da steht. Also, ob da und was da so passiert, es kann irgendwie, also ich habe jetzt nur Shaq Harrison genannt, weil der ja tatsächlich ein extrem guter Guard-Verteidiger eigentlich ist. Und es war halt einfach, also er war halt so nah dran, wie man wahrscheinlich in so einer Situation dran sein kann, aber hat halt absolut keine Möglichkeit, da irgendwas zu tun. Also sie sind quasi, und deswegen war Rivers Reaktion irgendwie auch so bezeichnend, weil sie ja wirklich nur darauf angewiesen sind, dass bei Lillard was nicht funktioniert. Es gibt in dem Moment einfach irgendwie keine Möglichkeit von sich aus wirklich was zu tun, damit es nicht klappt. So den Eindruck hat man zumindest, oder den Eindruck hatte ich zumindest. Und das ist halt schon irgendwie, das ist schon geil, sowas irgendwie zuzuschauen. Und Lillard, also in solchen Momenten wahrscheinlich, es gibt ja immer die schöne Frage, wem würdest du den Ball geben, wenn dein Leben davon abhinge, von einer Possession quasi? Also ich glaube mittlerweile wäre es Lillard irgendwie, ne?
Das ist, auch wenn er das nochmal eine andere Diskussion, so finde ich. Also ich glaube, meine Antwort wäre wahrscheinlich immer Kevin Durant, weil er halt diesen Größenvorteil hat und sich die Würfe ja auch so erarbeiten kann. Aber man sieht es von Lillard halt wesentlich häufiger, weil sein Team natürlich auch ein bisschen mehr davon abhängig ist, dass er diese Würfe nimmt und trifft.
So. Er hat dann auch mehr Routine in solchen Würfen, weißt du?
Ja, wahrscheinlich. Aber also muss man schon sagen, Lillard ist da auf jeden Fall keine ganz schlechte Lösung. Ist aber momentan auch lustig, weil also gerade bei solchen Überlegungen, die schwingen bei mir im Moment auch so, also gerade jetzt in den Playoffs ein bisschen von Tag für Tag fast hin und her. Also weil man gefühlt fast jeden Tag von irgendeinem Spieler dann nochmal so eine Leistung sieht, wo man denkt, boah, vielleicht ist das gerade der beste Spieler der Liga. Oder also, vielleicht ist er jetzt der beste Guard. Also was Kawhi angestellt hat über die letzten beiden Spiele, was Durant teilweise gezeigt hat, was Harden teilweise gezeigt hat gegen Boston. Gut, kein Gegner in der Hinsicht, aber was soll's, ne? Es ist schon echt ganz cool, aber es ist auch schwierig, wenn man sich darüber Gedanken machen will, wer jetzt gerade irgendwie die Nummer eins ist oder so.
Das Einzige, worauf ich mich dann irgendwie einigen könnte, ist, dass es irgendwie gerade keine klare gibt. Also auch gerade in der Phase, in der LeBron zwar phasenweise immer noch extrem gut ist, aber halt einfach noch für mich zumindest merklich noch nicht wieder auf bei seiner vollen physischen Leistungsfähigkeit ist. Und da, wie du sagst, es macht es halt irgendwie auch gerade aus, dass halt irgendwie jede Nacht irgendwie, also ich meine, Luca hatten wir ja auch die ersten beiden Spiele Und, da
und
ist
wie
halt,
wär's mit dem MVP? Also auch Jokic spielt ja eine absurde eben. Serie und hat jetzt auch wieder heute Nacht ja ein überragendes Spiel gemacht.
Das absolut,
wird natürlich
absolut.
Total in den Schatten gestellt von Dame, aber sein Team hat gewonnen. Und also über die Serie, die Blazers schaffen es ja ganz gut, ihn nicht so zum Passer zu machen. Das ist ja offensichtlich auch der Gameplan, aber ich sag mal so, vom Scoren halten sie ihn jetzt nicht unbedingt ab. So aktuell bei 32 Punkten im Schnitt, bei über 50, 40, fast 90. Also ist schon auch ganz, also relativ krass, was der momentan macht.
Ja, die Entwicklung ist halt auch Wahnsinn, ne? Wenn man früher so gesagt hat, so, also vor ein, zwei Jahren ja noch, also er verweigert eigentlich so ein bisschen den Wurf. Also er möchte ein Spiel nicht so übernehmen und jetzt legt er halt, ja, mal locker in Anführungszeichen natürlich irgendwie 32 Punkte über so eine Serie auf, auch wenn sie keinen perfekten Verteidiger zu haben, aber ich glaube, haben für ihn. Aber ich glaube, trotzdem gegen Nurkic zu spielen, ist jetzt nicht angenehm.
Ich finde, Nurkic macht das total gut, aber eben. Er ist halt, er kann halt nicht die ganze Zeit drauf sein, weil es halt diese Foul-Probleme durchaus gibt. Und also muss man natürlich auch dazu sagen, die restliche Blazers-Defense ist jetzt auch nicht unbedingt ideal dafür ausgelegt, um alles drumherum irgendwie zu verhindern. Und sie haben zwar total Probleme mit der Perimeter Creation, aber wenn halt dein einziger Ringbeschützer ja die ganze Zeit quasi auf 1-zu-1 Pflicht ist, dann ist das ja teilweise schon auch schwieriger für die restliche Defense. Also deswegen, ich glaube, bei Jokic muss man natürlich auch dazu sagen, auch wenn er selber nicht so viele Assists spielt wie sonst, seine Anziehungskraft hilft, glaube ich, dann dem restlichen Team schon auch, sich Punkte zu erarbeiten, selbst wenn er nicht in jede Possession dann involviert ist direkt.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich traue mich jetzt auch keine Prognose abzugeben, wie es da jetzt weitergeht. Also was wir da jetzt, was uns in Spiel 6 erwartet. Also ich meine, vielleicht ist es jetzt auch durch. Also weißt du, es kann auch sein, dass jetzt irgendwie Denver das Spiel in Portland gewinnt, aber es gibt für mich jetzt keinen klaren Anhaltspunkt jetzt auch nach dem Spiel. Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, okay, darauf lässt sich jetzt aus Nuggets sich zum Beispiel aufbauen? Oder ist dir irgendwas aufgefallen, wo du sagst, okay?
Ich dachte, da kommt noch was.
Ich hab gedacht, ich höre einen Satz einfach mal mittendrin auf.
Okay, also kann man ja mal machen, mache ich auch manchmal ganz gerne, aber ich war mir gerade nicht sicher. Keine Ahnung, ich finde grundsätzlich innerhalb von einer Serie Prognosen nochmal ändern, muss nicht sein. Ich habe, glaube ich, vor der Serie gesagt, Denver in 7, kann ich mir immer noch vorstellen, vielleicht machen sie es auch in 6, aber ich tendiere schon zu ihnen, einfach weil sie den Heimvorteil haben und das ist jetzt lustig an einem Tag, nachdem Lillard so eine Leistung gezeigt hat. Der insgesamt beste Spieler der Serie ist halt trotzdem Jokic. Der ist bei den Nuggets und ich glaube deswegen am Ende, die werden das schon irgendwie schaukeln. Aber auch wie vorher schon gesagt, das ist halt das Thema mit den Adjustments und so, ist in der Serie einfach schwierig. Also auch hier vielleicht kehrt fürs nächste Spiel dann Will Barton endlich zurück. Das wurde ja schon vor Spiel 5 gemunkelt, dass er vielleicht zurückkommt, war jetzt dann nicht so weit. Das wäre, also wenn man sich anschaut, wie der Backcourt besetzt ist momentan bei den Nuggets, das wäre potenziell schon ein Gamechanger, aber man weiß es halt einfach nicht und deswegen halte ich mich da jetzt auch zurück. Wird schon auch noch mal interessant sein. Also irgendwas hat Dame sicherlich noch im Köcher, aber es wäre halt nett, wenn McCollum dann zum Beispiel auch noch mal mitmacht.
Ja, wie gesagt, das ist halt so, das wäre jetzt so das, wenn ich eine Prognose stellen wollen würde, wo ich jetzt sagen würde, okay, jetzt McCollum nächstes Spiel, irgendwo muss es ja mal aufgehen, der Knoten zu Hause dann und dann, ja, sieht's dann, holen sie sich Spiel 6. Und ich habe, wie gesagt, ich dachte ja immer, dass die Vorteile der Blazers auf den kleinen Positionen größer sein müssten. Als jetzt quasi, und das Nurkic, ja, ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben mit den Foul-Problemen, ich dachte, man kriegt das schon irgendwie in den Griff. Vielleicht ja ab jetzt. Weißt du, vielleicht war das Spiel eine Lektion. Man weiß es ja nicht. Aber ich habe echt keine Ahnung bei der Serie. Was ja irgendwie auch mal ganz cool ist. Also man hat bei anderen Serien hat man ja auch keine Ahnung, man bildet sich's nur mehr ein. Oder ich zumindest. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich meine, bei Boston, Brooklyn, da hatten wir vorher schon alle eine relativ klare Ahnung, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte.
Ja.
Aber bei vielen anderen ist es ein bisschen komplizierter. Eigentlich macht es auch ein bisschen mehr Spaß, wenn es ein bisschen komplizierter ist.
Das stimmt. Sollen wir, wenn wir schon bei kompliziert sind, zur kompliziertesten Serie vielleicht gehen?
Meinst du damit die Fakers gegen die Suns?
Ja.
Können wir machen. Also da auch hier, wir haben ja, also mein Bruder und ich haben ja am Freitag über die Serie gesprochen, nachdem die Lakers gerade 2-1 in Führung gegangen waren und eigentlich alles ziemlich
alles im Griff hatten.
Ziemlich cremig für sie aussah, also weil es so ein bisschen wirkte, als so langsam kommt der Rhythmus, langsam findet man sich auf das, was sie irgendwie können, hat man nicht so viel eine Antwort. Da hatte LeBron gerade das Spiel gehabt, wo er Jay Crowder vorgeführt hat und Andre Drummond ihn an der Seitenlinie imitiert hat und man sich eigentlich, also auch wenn das Spiel gar nicht die ganze Zeit jetzt überdeutlich war, immer den Eindruck hatte, gut, die haben das jetzt im Griff. Naja, und seitdem hat sich halt doch wieder relativ viel verändert. Und jetzt ist es halt wieder ein Punkt, wo man keine Ahnung hat. Also die Suns haben heute Nacht alles dominiert, haben aber auch Chris Paul verloren. Wer weiß, wie es mit Anthony Davis weitergeht, wer weiß, wie es mit Chris Paul weitergeht, wer weiß, ob LeBron doch im nächsten Spiel doch nochmal ein bisschen besser aussieht als heute Nacht, ob Dennis Schröder nochmal 0 Punkte macht. Es ist, ist kompliziert.
Ja, es gibt irgendwie für jedes Spiel gibt's irgendwie so ein neues Narrativ auch irgendwie für sich. Also, ja, wir hatten ja dieses am Anfang in Spiel 1, dass Ayton der dominierende Big Man irgendwie war. Dann hat Davis, irgendwie gab es das Anthony Davis Revenge Game. Klar, die Chris Paul-Verletzung. Devin Booker irgendwie Probleme mit dem Wurf gehabt. Jetzt irgendwie in Spiel 5 fast alles getroffen. Also, es ist tatsächlich, ich meine, im Endeffekt kommt ja viel, also bei der Serie irgendwie viel zusammen so auf die Fitness-Situation. Also, weil, ich meine, wir haben nach Spiel 1 oft genug drüber gesprochen, mit einem nur halb fitten oder nicht mal halb fitten Chris Paul ist es halt einfach wahnsinnig schwierig für Phoenix. Ich meine, wenn man sich die Lakers Offense anschaut in den letzten anderthalb Spielen, dann ist es halt ohne einen gesunden Anthony Davis Stand jetzt fast unmöglich für die Lakers, weil halt die Suns auch gleichzeitig ein gutes Defensivteam sind und finde ich auch irgendwie gute defensive Lösungen finden. Also zum Beispiel irgendwie, wenn dann auch als Davis fit war, wenn dann Crowder zum Beispiel entweder LeBron oder Davis verteidigt und Mikal Bridges den anderen, dass das Pick and Roll, dass du das irgendwie ein bisschen besser switchen kannst, dass sie halt dynamische, irgendwie lange Verteidiger haben, damit Crowder noch ein bisschen Physis, dann irgendwie noch Ayton dazu haben. Das macht es natürlich für die Lakers nicht unbedingt leicht und gerade wenn jetzt irgendwie so die Dynamik von LeBron irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie fehlt, weil sie ist ja punktuell schon da. Also er kommt ja, also es gab ja so dann Spiel 3 so ein bisschen, Spiel 2 teilweise, sogar Spiel 4 dann am Anfang, so die Momente, in denen du gedacht hast, ja okay, also wenn tendenziell der Brummer ist wieder in Bewegung und keine Ahnung, vielleicht nicht ganz so flott wie vorher, aber irgendwo könnte es jetzt kompliziert werden für Phoenix und dann hast du wieder die Phase, in denen er halt doch sehr, sehr Playmaker ist und sehr, sehr darauf bedacht ist, also entweder seine Mitspieler irgendwie einzusetzen, was er natürlich kann wie kaum ein anderer, oder halt den Jumper zu nehmen, aber halt nicht so richtig Richtung Ring kommt und dann frage mich dann natürlich, was ist da einerseits Fitness von LeBron, aber was ist auch so ein bisschen die defensive Vielseitigkeit mittlerweile der Suns? Ich weiß es nicht. Also
ich glaube, es ist schon, also was das angeht, glaube ich schon eher, dass es LeBron ist. Also, weil ich finde schon, er hat seine Szenen, wo es aussieht, als wäre er, sagen wir mal, immer noch LeBron, auch also von der Athletik her.
Ja.
Aber gefühlt sind das immer die Plays, wo er ein bisschen Anlauf hat. Und das, wo ich das Gefühl habe, es fehlt, ist so die Explosivität. So, das ist der auf einmal Richtungswechsel und solche Sachen. Das sind halt, glaube ich, die etwas komplizierteren Sachen, gerade wenn du einen verletzten oder angeschlagenen Knöchel hast. Ich habe das Gefühl, da fehlt ihm eine Komponente und dadurch halt natürlich auch ein Stück weit so ein Überraschungsmoment, gerade wenn es jetzt darum geht, irgendwie zum Korb zu kommen. Und dann, wenn das halt überwiegend so ist, dann ist er umso mehr, wie du gesagt hast, Playmaker, aber auch Jumpshooter. Und damit beschäftigt er die Defense halt auf eine andere Art und Weise. Ich meine, ist ja seit Jahrhunderten das Credo, mach LeBron am besten zum Jumpshooter, weil am Korb ist er noch gefährlicher. Und außerdem, wenn er nicht penetriert, heißt das, er hat ein bisschen mehr Schwierigkeiten für andere zu kreieren. Und ich meine, das sieht man, finde ich, im Moment. Also weil natürlich jetzt gerade dann auch vom restlichen Team gar nichts oder wenig bis gar nichts kommt, wenn Davis fehlt und Schröder dann Totalausfall ist, wie heute Nacht. Und auch KCP, der auch 0 Punkte gemacht hat, da fehlt halt dann halt relativ viel. Und dann kann LeBron halt auch mal 6 Dreier treffen und ist trotzdem eigentlich, also kann Phoenix halt total damit leben. Nicht nur, weil sie selber offensiv halt dominieren, sondern auch, weil das einfach nicht der Gameplan der Lakers eigentlich sein kann, im Normalfall.
Also, was ich mich jetzt langsam so ein bisschen aber auch frage, also klar, ich meine, es ist eine spezielle Situation und vielleicht, also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht so gering, dass wären sowohl LeBron als auch Davis fit, dass wir dann eine ganz andere Serie sehen. Selbst wenn auch Chris Paul dann gleichzeitig fit. Wir wollen ja hier gleiche Voraussetzungen schaffen. Ne?
Ja.
Aber ich frage mich dann auch, was ist zum Beispiel, wir sprechen später bei Miami sicherlich auch noch drüber, wie gut es letztes Jahr in der Bubble für sie lief. Was ist quasi in unseren Eindrücken zu den Lakers abseits von LeBron und Davis, was ist da noch quasi durch die Bubble beeinflusst und durch auch bei im Fall von Davis sein extrem gutes Shooting in der Bubble.
Ich wollte es gerade sagen, das ist der wichtigste Unterschied. Also ja, abgesehen jetzt von der Gesundheit, aber so, über das ganze Jahr ist Davis Jumpshot nie so safe gefallen wie letztes Jahr in der Bubble. Und auch vorher in seiner Karriere ist er nie so sicher gefallen wie letztes Jahr in der Bubble.
Genau. Und gleichzeitig, wenn du noch einen Schritt weitergehst, was ist auch ein grundsätzliches Setup-Problem der Lakers. Also, es ist jetzt keine Schröder-Kritik oder so, aber Schröder war halt auch noch nie in der Situation, wirklich in einer prominenten Rolle gewinnen zu müssen, was ja bei den Lakers schon irgendwie so ist, und halt einen Spiel dann vielleicht auch teilweise mal übernehmen zu müssen. Dann hast du mit Harrell jemanden, der dir zwar Offense irgendwie gibt, der aber irgendwie defensiv kompliziert spielbar ist. Du hast jetzt mit Drummond jemanden, der irgendwie der dir Physis gibt, der dir Offensiv-Rebounding gibt, der aber, glaube ich, ja, momentan, mit dem es gar nicht so einfach ist, irgendwie zu harmonieren, der gleichzeitig dann aber im Laufe der Saison erst kam. Du hast mit Marc Gasol einen, der zwar, was den Basketball-IQ angeht, extrem, also wahrscheinlich nicht auf einem Niveau mit LeBron ist, aber halt da, was das Lakers-Team angeht, am nächsten an LeBron dran ist, der aber natürlich irgendwie der nicht mehr der Allermobilste ist jetzt in seinem Alter. Das heißt irgendwie, und dann hast du Rollenspieler wie Kuzma, der zwar defensiv einiges macht, der aber streaky ist vorne. KCP, gut, war jetzt verletzt, aber auch noch nicht so drin. Also ich weiß nicht, ist es für dich allein auf die Verletzungen zurückzuführen oder hat man, kommen jetzt so ein paar Dinge zum Vorschein, die vielleicht ein bisschen unter der Oberfläche schon geschlummert haben sozusagen vorher?
Naja, ich finde, es ist kein perfekt zusammengestelltes Team, wenn man jetzt von 1 bis 10 guckt. Das war es letztes Jahr ja auch nicht. Was halt die allergrößten Stärken waren, war, dass man zwei der Top-10-Spieler also von mir aus auch irgendwie Top 7 oder Top 5 oder wie es Lakers-Fans ausdrücken, Top 2-Spieler weltweit hat.
Klar.
Das war halt immer der Fokus plus dazu halt irgendwie Hustler in erster Linie. Also Leute, die sich irgendwie auf Defense fokussieren, auch ein Dwight Howard oder Danny Green, die sind jetzt halt nicht mehr da. Das ist halt schon ein Faktor. Und irgendwie gerade so noch genug Shooting. Aber über das Thema Shooting haben wir letztes Jahr auch immer geredet, bevor sie dann in der Bubble, also vor allem durch Anthony Davis, halt das halt auf einmal so ein bisschen ad absurdum führen konnten. Ich glaube aber, was die aktuelle Situation angeht, es ist schwer, da jetzt irgendwie den Finger drauf zu legen und zu sagen, das wurde alles falsch gemacht, weil letztendlich,
ach so,
du hast es ja eben auch gesagt, wenn die beiden, um die es geht, zur Verfügung stehen, dann, und also beide auch irgendwie bei 100% sind, dann will ja trotzdem niemand gegen dieses Team spielen. Und dann muss es wahrscheinlich trotzdem favorisiert sein, einfach weil die beiden miteinander und auch in einem Teamkonzept so gut harmonieren, dass sie einfach eigentlich alles andere kaschieren können. Die Frage ist halt nur, wenn das nicht zur Verfügung steht, wie soll man das machen? Aber da würde ich auch sagen, dass eigentlich ja jedes Team so konstruiert ist, dass wenn einer der besten Spieler der Liga ausfällt und der andere limitiert ist, dann kommen viele Schwächen zum Vorschein, weil einfach andere Leute, die eigentlich für eine kleinere Rolle vorgesehen sind, eine größere einnehmen müssen und dafür teilweise dann vielleicht einfach nicht bereit sind. Also ich würde zwar auch bei Schröder sagen, dass der natürlich viel, viel besser spielen kann als heute Nacht und dass der im Moment auch absolut nicht bei 100% ist nach seinem Ausfall, das wirkt, finde ich, teilweise gewesen, schon ziemlich eklatant, aber ja, es kommt da halt relativ viel zusammen. Und also dieses Gefüge, was sie haben, es ist halt insofern auf Kante genäht, weil es halt davon abhängt, dass zwei der besten Spieler der Welt dann auch zwei der besten Spieler der Welt sind und das nicht nur in der Theorie. Und das kann sie halt einholen.
Ja, ich glaube, wie du sagst, das ist halt auch relativ normal und es kann nicht jeder so bereit sein, eine größere Rolle einzunehmen wie Campaign.
Eben, nicht jeder ist dafür gemacht. Born Ready,
und
das ist vielleicht der neue, also ein neuer Spitzname für Campaign, das könnte man.
Absolut, absolut. Ich finde, es macht mir tatsächlich extrem Spaß, das zu sehen. Das ist halt, aber umso, ich meine, Phoenix hat ein ähnliches Problem. Klar, da ist nicht einer angeschlagen und einer raus, da ist nur einer extrem angeschlagen oder jetzt vielleicht raus, aber wurde auch oft thematisiert. Und trotzdem irgendwie dieses, also ich finde es schon auch jetzt, wir reden viel über die Lakers, aber ich finde es irgendwie auch cool, dieses junge Team, bei dem wir ja vorher schon gesagt haben, okay, bei den meisten ist es jetzt die erste Playoff-Teilnahme und das ist eher, ja, kompliziert, irgendwie zittriges Händchen und ja, Bridges hat irgendwie am Anfang auch Probleme gehabt mit seinem Wurf, ist immer noch nicht ganz stabil. Crowder, der Erfahrene oder einer der Erfahrenen, ist eigentlich Zeit seiner Karriere, hat so Phasen drin, in denen er nicht wirklich trifft, dann aber noch Cam Johnson und was weiß ich nicht und irgendwie, aber dieses Team kriegt es irgendwie trotzdem hin, vielleicht, wie gesagt, natürlich unter erleichterten Vorzeichen, weil Davis angeschlagen bis verletzt ist, weil LeBron nicht bei 100% ist anscheinend. Trotzdem kriegst du irgendwie hin, also macht das Team, machen die Suns dann doch irgendwie viel, viel gut. Also abgesehen von Spiel 3, das ja wirklich nicht gut lief, aber selbst in Spiel 2 haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen, dass es da zeitweise so aussah, als hätte Phoenix dieses Spiel gebogen und als könnte Phoenix dieses Spiel gewinnen. Also von daher, ich bin eigentlich so, auch wenn, wie gesagt, die Lakers definitiv nicht mit voller Kapelle da antreten, finde ich die Leistung der Suns auch in Anbetracht der Vorzeichen, Chris Paul raus, Eckpfeiler, essentieller Spieler für das ganze System raus oder sehr stark angeschlagen, finde ich schon auch sehr beachtenswert.
Ja, total. Also ich finde auch, natürlich muss man, wenn man versucht, das nüchtern zu analysieren, darauf hinweisen, dass die Lakers natürlich nicht so aussehen, wie sie aussehen könnten. Aber das muss nicht schmälern, was die Suns da machen, weil die haben auch ihre Probleme. Die sind irgendwie neu auf dieser Bühne und also viele davon. Und der erfahrenste und Anführer ist halt sehr limitiert, dass man dann halt trotzdem auch gegen diese Namen, weil da steht halt trotzdem irgendwie LeBron James auf der anderen Seite und Man weiß alles, was der schon gerissen hat und dass der noch nie eine erste Runde in den Playoffs verloren hat. Solche Sachen weiß man ja alles. Und der hat, glaube ich, schon auch einfach übt einen großen Einschüchterungsfaktor auf andere Teams. Und da muss man erstmal mal klarkommen. Und damit kommen sie im Moment klar. Und das kann man, finde ich, absolut anerkennen. Auch wie Booker seine zwischenzeitlichen Schwierigkeiten so ein bisschen abgelegt hat. Auch wenn ich fand teilweise, dass er ein bisschen zu kritisch fast gesehen wurde, weil sein erstes Spiel in der Serie war überragend. Und im zweiten hat er auch irgendwie war nicht ganz so gut, hat aber auch, glaube ich, über 30 gemacht und war halt nicht ganz so effizient. Aber was soll's, hatte halt dann diese nicht so coole Aktion gegen Schröder natürlich drin. Aber wie er sich halt dann heute Nacht wieder präsentiert hat, das ist schon stark. Ich finde, da habe ich auch alle Achtung vor. Es ist trotzdem, wird man das immer so ein kleines bisschen im Hinterkopf haben, dass es halt gerade so ist. Aber das lässt sich nicht verhindern und das muss ihre Leistung ja auch nicht schmälern.
Nee, finde ich auch. Und jetzt, ja, du hast schon gesagt, LeBron noch nie eine Erstrundenserie verloren. Jetzt könnte es tatsächlich so sein.
Ich scheiße auf In-Series-Prognosen, kann ich dazu nur sagen. Weil ich habe keine Ahnung, wer in Spiel 6 zur Verfügung steht.
Eben.
Mit wie vielen Armen und wie vielen Beinen.
Ja, genau. Chris Paul hat zumindest das Linksdribbeln schon mal geübt. Also von daher vielleicht geht es ja, also auch unter Drucksituationen im Spiel. Aber ja, Prognose verbietet sich eigentlich. Spiel 6 ist, war Nacht auf Freitag?
Da fragst du mich was.
Ja, ich weiß es gerade ehrlich gesagt auch nicht, auf jeden Fall. Aber müsste eigentlich, oder? Das ist ja, wir haben ja jetzt.
Ich blicke durch diesen bescheuerten Spielplan nicht durch, wo man mal in der Nacht nur Memphis, Utah und.
Da gibt es so einen gemeinen Spiel.
Und dann sind vier Spiele in einer Nacht und man, also das Dame-Game war einfach nur auf NBA TV zu sehen, wurde in den USA nicht mal irgendwie normal gezeigt. Und dann zeitüberschneidend mit Lakers Suns, das ist natürlich auch einfach richtig schön versenkt. Also, naja, wer den Spielplan gebaut hat, du weißt schon, was wir nicht.
Absolut, absolut. Nacht auf Freitag.
Siehst du mal.
Ist es. In Los Angeles, auch ein Punkt, jetzt haben sie ja während der Übertragung jetzt auch angesprochen, dass natürlich auch so ein Ding ist, dass in Phoenix fast doppelt so viele Leute rein dürfen oder halt deutlich mehr Leute rein dürfen als in L.A. Und dass die Lakers da schon auch gesagt haben, ja, okay, irgendwie ist es auch ein Nachteil. Und ich habe da, muss ich gestehen, vorher nie drüber nachgedacht. Gibt ja irgendwie auch auf The Ringer irgendwie einen Artikel, dass jetzt der Heimvorteil statistisch also ähnlich wichtig ist wie letztes Jahr in der Bubble momentan, also was die Siege dann angeht.
Also quasi überhaupt nicht wichtig.
Richtig. Aber so gefühlt, ja klar, kann man sich schon, also als Gegner, wenn du irgendwie weißt, okay, bei uns zu Hause ist halt die Armada hinter uns dann deutlich kleiner, als wenn wir auswärts ran müssen. Das ist natürlich irgendwie dich schon ein bisschen, ja, dass du dich vielleicht dann doch tatsächlich ein bisschen ungerecht behandelt fühlst. Beziehungsweise, wie gesagt, wenn es jetzt diese Statistik nicht gäbe, wäre es nochmal was ganz anderes, aber.
Das hat für mich wieder was von Narrative Building. Das ist so die schwerste Championship aller Zeiten. Wir haben auch noch weniger Leute in unsere Halle gelassen als die anderen.
Ja, genau.
das akzeptiere ich nicht als Entschuldigung. Also allein schon mal.
Nein, keine Entschuldigung.
Schau dir die Mavs-Clippers-Serie an. Die Mavs hatten die krasseste Atmosphäre für ihre beiden Heimspiele und haben beide verloren. Ich glaube, aber wobei, grundsätzlich für diese Statistik, die du zitiert hast, wenn man die Mavs-Clippers-Serie rausrechnet, die ja einfach nur völlig funky ist, dann schlägt es wahrscheinlich schon ein bisschen in eine andere Richtung aus, weil so viele Spiele sind ja aktuell auch einfach noch nicht. Ist es wahrscheinlich auch einfach noch nicht aussagekräftig, wenn man ganz ehrlich ist.
Und ich glaube halt auch, dass also das mag ja, das ist ja sicherlich schön, wenn du deine Heimfans wieder da hast, aber wenn du halt ein Jahr mehr oder weniger ohne Zuschauer gespielt hast, auch wenn die Zuschauer dann quasi auf deiner Seite sind, kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass du dich da selber erstmal dran, wieder dran gewöhnen musst. Also einfach so vom Ding her. So blöd es klingt, also die Perspektive, wenn du auf den Ring schaust, ist auch eine andere, wenn du zum Wurf hochgehst. Also das ist halt, es bewegt sich viel mehr um dich rum. Das heißt, du hast viel mehr Ableckung theoretisch, oder es ist halt einfach deine Sicht ist einfach irgendwie eine andere. Und von daher, glaube ich, ist es schon so ein Ding. Ich meine es auch gar nicht so als Entschuldigung für die Lakers sozusagen.
Wird Spiel 6 das schwerste Heimspiel aller Zeiten? Meine Kolumne.
Ja, überleg dir mal einen Text. Also ich fände die Storyline fänd ich interessant. Nee, aber es ist trotzdem irgendwie ein interessanter Punkt so allgemein. Also wenn wir dann vielleicht in spätere Runden dann mal kommen und du dann halt, wenn es wirklich hin und her geht und du dann immer noch in der Situation bist, dass es einfach unterschiedliche Vorzeichen gibt, es mal unabhängig von dem Team oder den Teams, die es dann betrifft am Ende. Aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Aspekt, der vielleicht nur eine Nuance ausmachen kann. Dame Lillard interessiert es ja grundsätzlich nicht, wo er spielt. Also von daher ist es ja bei dem wahrscheinlich wurscht. Aber es ist trotzdem, ich finde es einfach nur so, ich fand es mal so als Aspekt ganz interessant, weil ich selber noch nicht drüber nachgedacht hatte. Die Celtics, ne, denen hat es nichts gebracht, der Heimvorteil.
Sie hatten ja auch nicht Heimvorteil.
Ja, der Heimvorteil in den Spielen, die sie zu Hause gespielt haben.
Hallo, sie haben eins gewonnen. Ja, aus stimmt. Versehen.
Hätte man vielleicht so vorher nicht gedacht.
Ja, als die Nets das ein bisschen zu sehr übertrieben haben mit ihrer Laissez-faire-Attitüde, nachdem sie 19-4 geführt haben und gedacht haben, gut, das moderieren wir jetzt schnell ab. Was ich ihnen nicht verdenken kann, weil sie natürlich also ganz weit überlegen waren. Also ich finde, in der Serie, da braucht man auch gar nicht groß was zu analysieren, weil es einfach irgendwie nicht. Es war hatte teilweise fast was von Preseason. Also dadurch, dass es irgendwie von vornherein klar war, wer diese Serie gewinnt. Also ich habe natürlich trotzdem mir gerne das 50-Punkte-Spiel von Tatum angesehen und grundsätzlich kann man ihm nur noch mal auf die Schulter klopfen, weil er wirklich ein sehr, sehr limitiertes, nicht gerade überragendes Team zu einem Playoff-Sieg mehr als Miami geführt hat. Das ist ja auch ein richtiger Achtungserfolg.
Ja.
Aber ja, also ansonsten war es, finde ich, also selbst für Brooklyn ja nur bedingt aussagekräftig, weil wir wussten vorher auch schon, ja, die sind offensiv überragend, das haben sie jetzt auch gezeigt. Mhm. Wir wissen aber noch nicht, wie es aussieht gegen ein Team, was defensiv irgendwie Mittel und Wege hat und also so ein paar Lösungen hat. Das sehen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Runde.
Davon ist auszugehen, also das Team, auf das sie jetzt treffen, also die Bucks, dürfte durchaus die eine oder andere Lösung oder zumindest den einen oder anderen Lösungsansatz irgendwie parat haben. Aber jetzt, ja, die Celtics, ich meine, wir haben ja auch in unserer Preview drüber gesprochen. Im Endeffekt ist halt, selbst mit Brown wäre es äußerst kompliziert geworden. So war es vor der Serie schwierig. Dann kamen irgendwie noch die Verletzungen von Kemba dazu. Robert Williams regelmäßig raus. War dann irgendwie einfach zu viel. Und dann war die Serie auch, ja, ich meine, interessant ist halt aus Netzsicht vor allem, dass du halt defensiv im Endeffekt nicht gefordert warst. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, was irgendwie da kommt. Aber jetzt lass uns erstmal noch über die Celtics sprechen und dann auch gleich über die Heat, weil ich finde es eigentlich ganz interessant. Wir haben, also denkt, die beiden Conference-Finalisten im Osten sind jetzt raus in der ersten Runde, als erste zwei Teams.
Ja.
Noch vor den Wizards raus. Und es erstmal Boston, weil ne, da habe ich ja den quasi dich direkt an der Strippe. Wenn ich so über die Saison nachdenke, okay, es ist ja irgendwo. Also das Team hat sicherlich irgendwie Schwierigkeiten, das Team hat also Playmaking, Tiefe auf dem Flügel, aber wie bewertet man denn so eine Saison, die mit so viel Unwägbarkeiten schon begonnen hat? Also Kembas Verletzung, der dann irgendwie später reinkam, gerade wenn du sagst, dir fehlt irgendwie Playmaking, dann, dass du permanent, du hast jetzt die Covid-Situation von Tatum, klar, jedes Team hat irgendwie Covid-Situationen, dann hast du, aber du hattest so Phasen, weil du hast am Anfang Kemba nicht gehabt, dann hast du Tatum nicht gehabt, dann hast du jetzt am Ende Brown nicht gehabt. Du hast diese großen Trades gehabt. Mit Gordon Hayward ist jemand gegangen, der gerade letztes Jahr dann schon irgendwie halt ja so wie so eine Rückversicherung war irgendwie von der Bank oder der halt dein Team so ein bisschen, der eben dieses Playmaking gegeben hat, der dir Tiefe auf den Flügel gegeben hat. Wie bewertet man denn so eine Saison jetzt aus deiner Sicht? Also was ist da jetzt irgendwie, wenn du dann 1-4 rausgehst, wenn du irgendwann mal Ambitionen hattest vor ein, zwei Jahren, würdest du ja tendenziell sagen, okay, schwierig, aber ist es denn so mies?
Ich finde die Serie, es macht gar nicht so viel Sinn, die irgendwie zu bewerten. Und bei der Saison an sich ist es unfassbar schwierig. Also ich habe ja schon ein paar Mal was dazu gesagt, dass ich irgendwie diese Panik und Schwarzmalerei, was die Celtics angeht, teilweise ein bisschen albern und übertrieben finde, einfach weil man Brown und Tatum hat. Daran hat sich zum Glück nichts verändert. Beide haben in dieser Saison nötige und wichtige und große Schritte in die richtige Richtung gemacht. Und ich glaube, das ist halt immer noch etwas, womit man zufrieden sein kann. Das ist auch etwas, was halt für die Zukunft einfach extrem wichtig ist. Mal abgesehen davon, dass es auch noch ein, zwei andere ganz okay bis interessante Talente im Team gibt. Also ich fand Romeo Langford jetzt in den Playoffs teilweise nicht schlecht. Neesmith hat sich im Laufe der Saison so ein bisschen gefangen. Robert Williams finde ich eh super. Ich hoffe, er bleibt irgendwann mal für ein paar mehr Tage gleichzeitig auf dem Court, ohne sich dabei zu verletzen oder sonst irgendwas einzufangen. Das wäre natürlich relativ wichtig. Aber ansonsten, das ist halt erstmal irgendwie so ein Grundgerüst. Aber drumherum ist natürlich viel, viel schiefgelaufen, muss man sagen. Aber auch jetzt, was diese Saison angeht, natürlich war die sportlich enttäuschend. Aber ich meine, du hast gesagt, alle Teams wurden von Covid irgendwie besucht. Das ist auch richtig, aber kein Team hatte mehr Spielausfälle als die Celtics, was Covid angeht. Und wenn man bedenkt, dass das Team sehr dünn zusammengebaut war, wo wir gleich vielleicht zum nächsten Problem kommen, die waren absolut nicht in der Lage, das zu kompensieren. Also viele Teams kriegen Probleme, wenn ihre besten Spieler zeitweise ausfallen. Aber bei den Celtics war es halt, die waren halt eins der Teams, bei denen das mit am heftigsten passiert ist. Also auch Toronto ist da vielleicht so als nächstes noch zu nennen. Und ich finde, da haben sie es im Vergleich, also stehen sie im Vergleich schon besser da, einfach weil sie diese Tatum-Brown-Achse sozusagen haben. Aber was ich im Nachhinein enttäuschend finde und was ich währenddessen schon enttäuschend fand und wo ich jetzt mal gespannt bin, wie man das weiter lösen kann, ist halt, dass man ja eigentlich in der Offseason wusste, okay, auf dem Flügel wird es jetzt aber richtig dünn hinter unseren Stars plus Marcus Smart, der auch nie eine Saison komplett durchspielt, dass man das halt nicht angegangen ist, dass man halt gesagt hat, wir haben die Mid-Level-Exception zur Verfügung, die hauen wir für Tristan Thompson raus, der eine Enttäuschung war während der Saison, versuchen wir es dann mit Fournier, gut, den finde ich nicht schlecht, dass er sich dann natürlich auch sofort ins Corona-Protokoll begibt, sobald er geholt wird, passt aber halt einfach zum Verlauf der Saison, aber insgesamt gab es so ein paar Sachen vom Front Office, die ich jetzt nicht unbedingt überragend fand, übers letzte Jahr, das kann man glaube ich so sagen. Und natürlich sieht's einfach alles trotzdem ein bisschen rosiger aus, wenn Kemba Walker nicht eine fürchterliche Saison spielt und man sich die Sorgen machen muss, dass er da auch nicht mehr rauskommt, weil er ein sehr kleiner, mittlerweile über 30-jähriger Point Guard ist, der eine Art von Spiel hat, was in der NBA schon oft nicht wahnsinnig gut gealtert ist und der halt nächstes Jahr 36 Millionen und im Jahr danach 37,7 Millionen verdient. Und das ist halt so ein, ist ein bisschen schade, das so zu sagen, aber aktuell ist das halt einfach nur ein Klotz am Bein. Und er hat in diesem Jahr ganz weit unter diesem Vertrag halt performt. Und kurzfristig wird jetzt alles davon abhängen, ob er da ein Bounceback-Year haben kann. Weil mit Tatum und Brown, die hat man erstmal, aber alles, um das Team wirklich signifikant besser zu machen, abgesehen von mehr Gesundheit, wäre ja trotzdem auch noch, dass man irgendwie einen dynamischen Playmaker hat. Und Walker, ich kann jetzt verstehen, dass viele Leute wahrscheinlich auch sagen würden, den müsste man ja jetzt traden. Der war ja enttäuschend, da muss man irgendwas machen. Aber der hat jetzt natürlich Minus-Trade-Wert. Das heißt, man müsste da was draufzahlen, weil der Vertrag einfach verheerend ist und weil momentan natürlich keiner sagt, ich baue jetzt mein Team neu auf, ich brauche jetzt Kemba Walker. Sondern da müsste man momentan draufzahlen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch nicht der Move, den man jetzt in der Offseason zwingend machen muss. Also bevor man jetzt irgendwie so einen Westbrook-Wall-Deal macht, hier nimm du mein Problem, ich nehme deins. Weiß ich nicht, ob es da ein sinnvolles Szenario für gibt. Und deswegen wird man ja wahrscheinlich erstmal kurzfristig hoffen müssen, dass Kemba irgendwie gesund wird und sich wieder berappelt. Aber das ist halt momentan einfach überhaupt nicht abzusehen, ob das möglich ist oder nicht.
Aber da könnte doch theoretisch, also du weißt, ich bin ja Team Give It Time und es gibt eventuell auch Gründe, weshalb dieses Jahr nicht so gut funktioniert hat. Ich meine, dieses Jahr kam die OP relativ kurz vor Saisonstart. Er musste sich dann irgendwie sozusagen, die Reha zog sich in die Saison rein. Er kam dann schnell zurück und klar ist man dann irgendwie auch vorsichtig und gibt ihm während der Saison die Zeit, die er braucht. Aber es gab halt eben nicht so dieses, okay, Off-Season-Ding, jetzt mal komplett Ruhe, dann irgendwie gezielt am Spiel arbeiten, sich gezielt überlegen, also ich glaube, jetzt mit einer wirklich langen Pause, also von jetzt, wir haben jetzt Anfang Juni bis, ich weiß nicht, wann die Training Camps losgehen, Ende September wahrscheinlich wieder irgendwie, Mitte, Ende September. Das heißt, du hast dann da irgendwie 3,5 Monate Zeit, da wirklich nochmal gezielt auf dieses Knie einzugehen, ohne den Druck jetzt dann doch irgendwann spielen zu wollen, weil du willst ja auch irgendwie einspielen und müsst ja irgendwie noch in die Saison reinfinden. Und es ist natürlich nicht gesagt, dass es funktioniert, aber es ist eben umgekehrt genauso wenig, also die Umstände dieses Jahr waren halt gerade, du hast ja Kembas Situation und Konstitution und so angesprochen, waren komplizierter und vielleicht hilft diese Offseason ihm jetzt. Und wie du sagst, also ich glaube auch, dass ihn jetzt zu traden wäre schwierig, weil der Vertrag halt riesig ist und weil halt eben, weil halt Fragezeichen da sind. Das heißt aber, ich glaube, oder es ergibt wahrscheinlich irgendwie, oder wahrscheinlich müssen die Celtics darauf warten, bis die Fragezeichen sich quasi in ihrer Umgebung beantworten oder auflösen. Einfach bis man sieht, was ist denn mit Kemba nächstes Jahr. Und dann entweder, weiß ich nicht, sieht er besser aus und du sagst, okay, wir wollen aber trotzdem irgendwie in eine andere Richtung gehen und kannst ihn dann eventuell traden. Oder er sieht halt so aus, dass er dann irgendwie wieder besser, und das ist ja eigentlich der Optimalfall, dass er besser zu Tatum und Brown passt. Deshalb, wie gesagt, das meinte ich auch mit der Saison. Ich weiß nicht, was man aus dieser Saison halt macht, weil man ist natürlich schnell dabei, irgendwie so, es ist halt irgendwie negativ zu sehen, weil A, die Entwicklung als Team nicht so war, wie man es vor 3 Jahren vielleicht erhofft hatte. Letztes Jahr Conference Finals, jetzt irgendwie Erstrunden aus, und nicht weil Erstrunden aus, sondern halt einfach, es hat vieles nicht funktioniert. Aber ich glaube halt, dass es schon Umstände gab. Und wie du sagst, ich habe jetzt auch bei The Athletic gelesen, wo es auch so ein bisschen so einen Celtics-Ausblick gab. Im Endeffekt, wie du auch sagst, es gibt diese beiden Stars und man braucht jetzt halt Spieler, die dazu passen sozusagen. Und das ist tendenziell etwas einfacher zu bewerkstelligen, auch wenn die Cap-Situation natürlich nicht optimal ist. Also wenn sie Fournier signen sollten, also verlängern sollten, also sein Vertrag läuft ja aus, dann sind sie schon im Tax-Bereich, ne?
Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das heißt, im Endeffekt geht es dann auch darum, irgendwie, wie sind die, also was sagen die Besitzer, ist es okay, wie tief gehen wir in die Tax? Und dann, es geht halt darum, irgendwie die richtigen Rollenspieler jetzt zu finden. Und ich weiß nicht, ob es da den großen Ansatz gibt, dass es jetzt halt besser aussieht oder dass man da die richtigen findet. Ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Idee, oder gibt es irgendwie einen Thompson-Trade? Braucht OKC noch ein paar Picks?
Das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Also man, die Verträge, die man hat, die man bewegen kann und die also auch einen Spieler mit Gegenwert bringen würden, das sind halt, jetzt abgesehen von Marcus Smart, für den es sicherlich einen Markt geben würde, auch wenn es nicht individuell seine beste Saison war, aber er hat in den Playoffs dann schon auch wieder gezeigt, vor allem in Spiel 3, warum man ihn tendenziell in einem Playoff-Team schon haben will. Es sind halt ansonsten nicht unbedingt Spieler, die jetzt andere Teams zwingend haben wollen. Und deswegen ist das eine etwas komplizierte Situation, auch bei Fournier. Ich denke schon, dass der gesigned wird, aber halt auch, weil man sich es eigentlich wahrscheinlich nicht zwingend leisten kann, da jetzt so ein Asset einfach wieder gehen zu lassen und irgendwie komplett zu verschenken. Also selbst wenn der dann vielleicht mit dem Vertrag, den er bekommt, irgendwann getradet wird oder so, die Möglichkeit gibt's. Aber ich glaube, da einfach dieser Kemba-Posten quasi auf der Gehaltsliste so groß ist, ist es jetzt gerade keine Situation, in der man sagen kann, unabhängig davon, wie es bei dem ist, wir müssen jetzt einfach die drei Sachen schnell fixen um ihn herum und dann spielen wir nächstes Jahr um den Titel mit. Ich glaube, so einfach ist es einfach nicht, sondern man wird ein bisschen abwarten müssen, wie sich das mit ihm darstellt, weil man dann auch einfach ein bisschen besser bewerten kann, was brauchen wir denn? Also ich würde jetzt erstmal sagen, man muss eine klare Lösung auf der Center-Position finden. Wenn Robert Williams körperlich nicht dazu in der Lage ist, eine Saison lang dein Starting-Center zu sein, dann brauchst du da noch eine Alternative. Und Daniel Theis wäre nett gewesen, den hat man ja verschenkt. Thompson hat halt nächstes Jahr noch einen fast 10 Millionen Dollar Vertrag, was echt relativ übel ist. Da hat er diese Saison halt echt enttäuscht. Vielleicht denkt man, nächstes Jahr wird es bestimmt besser, wobei ich mir das, also gerade wenn man ihn in Pick and Rolls verteidigen sieht, fragt man sich halt echt, wie das, also wo das hin ist, weil das ja mal mit ihm ganz gut funktioniert hat, so 2016 zum Beispiel. Da wird man halt sonst schauen, dass man irgendwie eine andere Lösung finden muss, aber um jetzt wirklich den nächsten Schritt gehen zu können, brauchst du im Prinzip ja viel von dem, was Kemba dir geben würde. Und deswegen ist es halt gerade ein bisschen schwer zu sagen, hier mach den einen Trade, hol dir ein Center und vielleicht noch einen Wing und dann spielen wir wieder ganz oben mit. Also ich glaube, das könnte schon passieren, dass man im Laufe der nächsten Saison da wieder hinkommt, weil so weit, wie es jetzt am Ende aussah, halt auch durch die ganzen Ausfälle bedingt, war man vielleicht gar nicht weg in der Bestform von der Spitze der Eastern Conference, aber es hängt halt einfach gerade an relativ vielen Fäden.
Ja, und es sind auch so Unwägbarkeiten wie, oder beziehungsweise so Dinge, die du einfach momentan schwer einschätzen kannst. Also es geht jetzt nicht, bei Robert Williams theoretisch, wenn du jetzt mit Robert Williams einen potenten Center gefunden hast, spielerisch, wie du sagst, aber es hängt halt an der Physis. Das heißt im Endeffekt, wenn die stimmt und die Entwicklung so weitergeht, man sich jetzt irgendwie auch auf ihn oder ihm vertraut als Starting Center, dann hast du ja vielleicht wirklich schon mal, hast du ja so aus dir heraus, wie man ja immer so schön hofft, quasi dich schon extrem gesteigert. Und genauso ist es halt auch bei Kemba. Aber es stimmt schon, klar, wenn du weißt nicht, was du bekommst, trotzdem musst du ja irgendwie, ich meine, wie gesagt, ich meine, wir reden die ganze Saison drüber, dass halt so ein bisschen Lücken auf dem Flügel sind und so. Also da, ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch Langford, wenn er länger fit bleibt und da jetzt mit der Playoff-Erfahrung, ob da irgendwas geht. Aber interessant wird's auf jeden Fall.
Sie.
Ähnlich wie bei den Heat. Bei denen wird's vielleicht fast noch ein bisschen interessanter. Das ist jetzt ein bisschen witzig, ne? Also irgendwie letztes Jahr gefühlt alles perfekt gelaufen in der Bubble. Jetzt gefühlt fast alles nicht perfekt gelaufen gegen Milwaukee. Und man bewegt sich so ein bisschen in Extremen. Also sie haben ja, heißt ja, sie haben diese extrem komplizierte Offense, in der wahnsinnig viel gecuttet wird, in der wahnsinnig viel gepasst wird und die halt ordentlich Firepower braucht, wo Duncan Robinson extrem wichtig ist. Einfach um auch zu kaschieren, dass Kollege Butler nicht so gern von draußen abdrückt, dass Bams Midrange-Jumper mal da ist, mal nicht. Ich meine, ich war schon überrascht, wie wenig er da war gegen Milwaukee, weil es war ja wirklich so, dass sie irgendwann gesagt haben, ja, okay, komm, weiß ich nicht, was du normalerweise irgendwie, oder was jetzt die Suns teilweise auch mit Dennis Schröder machen, dass sie ihm halt den Dreier geben, aber bei Bam war es ja der Midrange-Jumper. Und irgendwie hatte ich hatte ihn als besseren Schützen in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, kann also, ja auch eigentlich sein. Ich meine, wir haben ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen. Er hat da einfach kein Vertrauen in den Wurf gehabt und das haben sie sehr deutlich ausgenutzt, haben ihn halt mit Lopez verteidigt, der teilweise einfach direkt unterm Korb auf ihn gewartet hat.
Ja.
Und ich habe schon auch gedacht, dass Bam in der Lage sein sollte, das zu bestrafen, aber war er nicht. Und ich glaube, da hat er, ich nehme an, dass er in dieser Serie, er wird viel davon sich in der Offseason angucken und erkennen, okay, daran muss ich arbeiten. Und das sind halt Schwachstellen, die definitiv weg müssen, weil das ist jetzt erstmal entblößt. Und ich glaube, die Bucks haben jetzt ein bisschen vielleicht auch die Blaupause geliefert, wie man gegen Bam spielen muss. Gegen Butler sowieso, der individuell eine noch schlechtere Serie gespielt hat, also was schon schwer möglich ist, weil Bam wirklich sehr enttäuscht war, aber Butler keine 30% aus dem Feld, das ist natürlich auch heftig, wenn man bedenkt, wie er letztes Jahr diese Serie ja teilweise dominiert hat. Jetzt wurde er halt komplett, also ihm wurden komplett die Hosen ausgezogen und das ist natürlich schon auch einigermaßen krass gewesen. Also gerade wenn man halt diesen direkten Kontrast sieht.
Ja, war natürlich auch für ihn jetzt relativ undankbar, dass das Budenhäuser quasi mal Giannis wirklich auf ihn losgelassen hat. Und da, ja, wenn du dann nicht unbedingt, also wenn du kein Vertrauen in deinen Wurf hast, beziehungsweise wenn dein Wurf ab einer gewissen Distanz einfach nicht vorhanden ist, dann ist es natürlich extrem schwer. Und ja, Miami, ich finde es irgendwie schon interessant. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auch überlegen, so der Crowder-Abgang war ja ein Riesenthema die ganze Zeit. Und ich habe den komplett eigentlich immer nur vom defensiven Aspekt gesehen. So, weißt du, Crowder, klar, du hast halt irgendwie einen Verteidiger, einen relativ physischen Verteidiger, der dir auch die größeren Positionen zumindest halbwegs verteidigen kann, den du wunderbar switchen kannst. Was ich nie so bedacht hatte, war halt, also klar, es war schon ein Faktor, aber das, wie wichtig eigentlich sein Shooting auch für die Offense der Heat war. Und klar, ich habe vorher schon gesagt, Crowder hat seine Phasen drin, in denen fällt gar nichts. Ich glaube, in Finals war es auch nicht mehr so, aber in der Bubble war er halt extrem heiß und Crowder wirft aber halt trotzdem immer. Und das war, glaube ich, für Miami schon ein Riesending. Und deswegen war zum Beispiel, ich habe ja auch gesagt, ja, Harkless ist ja gar nicht schlecht, ne, kann ja verteidigen und so. Aber Harkless ist halt seit Jahren nicht dafür bekannt, Dreier zu werfen. Also er ist ja wirklich so nicht so sein Ding. Und jetzt hast du klar, Ariza in der Theorie natürlich näher dran, aber halt eben auch schon ein bisschen weiter hinten in seiner Karriere sozusagen. Und du hast halt diesen Aspekt nicht so kompensieren können. Und das hat sich dann halt, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen auf die Kollegen Adebayo und Butler ausgewirkt. Und jetzt ist halt, ja, ich meine, was machst du draus? Ist Miami, haben wir Miami zu positiv gesehen nach der Bubble? Also wir haben ja auch die ganze Saison gesagt, ja, die kommen schon. Letztes Jahr waren sie auch kompliziert, war es auch kompliziert in der Regular Season und dann auf einmal. Aber ist es dann doch die Kombination aus zwei Starspielern, die in vielen Dingen unfassbar gut sind, die aber doch klare Angriffsflächen bieten, zum Beispiel für Gegner. Und dann noch in einem System, das schon einiges braucht, damit es funktioniert, ist es dann doch irgendwie zu anfällig für kleinere Huckel, sozusagen.
Naja, ich meine, was heißt zu anfällig? Sie sind ja letztes Jahr in die Finals gekommen, das nimmt ihnen auch keiner. Und,
nee, auf jeden Fall, ja.
Aber natürlich muss man da festhalten, genau wie man es bei Anthony Davis auch festhalten muss, ohne dass man ihm dadurch sagt, und in Wirklichkeit ist der viel schlechter, muss man sagen, sie sind zu einem sehr guten Zeitpunkt kollektiv sehr heiß gewesen. Und das nimmt ihnen nichts, das soll nicht reduzieren, dass sie da auch einfach tolle Playoffs gespielt haben. Und also das ist ja nicht ausschließlich davon abhängen, dass, keine Ahnung, jeder von ihnen, also dass ein Jay Crowder lange Zeit alles von draußen getroffen hat. Es waren ja auch noch viele andere Faktoren.
Klar, es war ja auf jeden Fall.
Aber sowas hat halt dazu beigetragen. Und sie haben sich ja in so einer Art Rausch gespielt teilweise, auch in den Conference Finals, wo dann Tyler Hero auf einmal einen, was war das, 38-Punkte-Spiel, glaube ich,
so, ja,
auspackt, wo er in seiner Karriere davor nicht mal ansatzweise in diese Richtung gekommen ist. Es kam halt einfach alles zu einem sehr guten Zeitpunkt zusammen, bis sie dann in den Finals, das war kein guter Zeitpunkt, da haben sich dann alle verletzt und dadurch wurde es dann irgendwie ein bisschen schwierig und war dann halt nur noch Butler, der alles alleine irgendwie machen musste, aber vorher, das hatte halt schon irgendwie was Magisches, wie sich das alles immer so aufgeschaukelt hat und es war, glaube ich, die ganze Saison über nicht unbedingt 100% wahrscheinlich, dass sie genau das wiederholen würden. Also ich glaube, vor der Saison haben wir sie jetzt auch nicht unbedingt alle auf Platz 1 im Osten getippt oder so. Eigentlich im Gegenteil, sondern eher irgendwie wieder, wahrscheinlich kommen sie wieder irgendwie in die 3 bis 5 Range oder sowas in der Richtung. Wurde jetzt am Ende Platz 6, aber auch sie hatten ja viele Ausfälle, deswegen ist das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, es war einerseits nicht realistisch davon auszugehen, dass es genau so laufen würde. Dass es aber so schlecht laufen würde, war vielleicht auch nicht, war vielleicht auch ein bisschen schwer. Und deswegen würde ich auch jetzt sagen, ich glaube, dass sie nicht zwingend so gut sind, wie sie dann mal eine Zeit lang aussahen letztes Jahr. Und also, ich meine, sie waren im Laufe dieser Saison definitiv nicht so gut. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das Team an sich so schlecht zusammengestellt ist, wie es jetzt in diesem Matchup gegen Milwaukee aussah, gegen ein Team, was unfassbar hungrig war und, glaube ich, ein Jahr darauf gewartet hat, sich an diesen arroganten Heat rächen zu können. Also auch gar nicht mal negativ gemeint, weil das hat sie letztes Jahr ja auch ein bisschen ausgestrahlt, dieser Swagger und immer dieses dran glauben, wir packen das schon. Das war ja etwas, was sie den Bucks voraus hatten. Aber in diesem Jahr hatten sie es ihnen nicht voraus. Und mehr Talent als die Bucks hatten sie letztes Jahr auch schon nicht zwingend.
So. Ja, das stimmt.
Und ich glaube, da kamen relativ viele Faktoren zusammen. Und also im Laufe der Saison, du hast es angesprochen mit Crowder, da war ich vor der Saison schon ziemlich skeptisch, dass, also gerade weil Harkless halt so ein Wurfverweigerer war, also das fand ich von Anfang an nicht den idealen Ersatz. Ich dachte immer, da kommt noch was und also fairerweise, sie haben ja auch was versucht. Also sie haben Bielica geholt, sie haben vor allem Oladipo geholt, der jetzt überhaupt nicht mitgespielt hat.
Ja.
Das waren ja schon, und auch Ariza, das waren ja schon ein paar Versuche. Es hat nur einfach nicht so gut funktioniert wie letztes Jahr und viele im Team haben sich im Laufe der Saison halt auch nicht positiv entwickelt. Also Butler war jetzt in den Playoffs zwar ziemlich katastrophal, aber hat ja eigentlich eine sehr gute Regular Season gespielt. Bam, ähnlich. Aber sonst im Kader, wenn man da so mal durchschaut, da war ja fast niemand, der sich positiv entwickelt hat im Vergleich zur Vorsaison. Hero hat sich über weite Strecken eher zurückentwickelt. Nunn war in der Regular Season wieder ein bisschen besser als letztes Jahr in den Playoffs, aber da hat er halt auch kaum gespielt, weil er da so fast aus der Rotation gefallen ist. Dragic war nicht so gut wie letztes Jahr. Duncan Robinson war erneut gut, aber auch nicht ganz so gut wie letztes Jahr. Und irgendwie kann man da halt fast durch den ganzen Kader gehen und solche Fälle identifizieren und klar, da, weil es halt die Heat sind und weil man es letztes Jahr gesehen hat, hat man die ganze Zeit gedacht, ja, aber wenn die mal Feuer fangen, dann kann das ja auch ganz schnell wieder gehen. Aber der Part war wahrscheinlich einfach nicht so realistisch, weil irgendwann, also man kann halt bei sowas nicht zwingend davon ausgehen, wenn ein Team die ganze Saison über nicht gut ist, dass es dann auf einmal wieder den Schalter umlegt und dann ist es überragend.
Deswegen war ich aber auch so überrascht, wie viele Leute die Heat vorne gesehen haben gegen Milwaukee. Also klar, auch mit Blick auf die Fragezeichen mit den Bucks, also war vielleicht auch eher so ein teilweise Zweifel an den Bucks als ein kompletter Glaube an die Stärke der Heat. Aber ja, also ich glaube auch gerade bei Hero finde ich es ganz interessant, weil irgendwo, da sind wir vielleicht auch jetzt auch wieder dabei, wie du sagst. Also er hat sich halt ja in gewissen Fällen irgendwie gefühlt zurückentwickelt oder ist zumindest mal, ist es nicht so vorwärts gegangen, wie man es gern gehabt hätte. Aber vielleicht sollte man da auch nicht überreagieren. Weißt du, letztes Jahr war er ja irgendwie der Next Superstar sozusagen nach der Bubble oder war everybody, also hat halt irgendwie jeder gesagt, Tyler Hero.
Miami wollte ihn nicht für James Harden traden.
Genau. Und
da wurde also auch bei den Heat überreagiert.
Nicht
nur bei allen anderen, sondern auch bei den Heat selbst.
Auch bei den Heat selbst, genau. Und vielleicht jetzt in die andere Richtung sagen, okay, ich meine, zweite Saison gerade auch und ich meine, Faktor, keine Offseason. wirklich, also oder eine sehr, sehr kurze Offseason nach den Finals und dem dann kurz darauf erfolgten Neustart der, oder Start der nächsten Saison für gerade für einen Rookie oder halt dann in seinem zweiten Jahr, glaube ich, schon relativ kompliziert. Und ja, vielleicht kann man dann irgendwo auch, also wir haben ja zum Beispiel das Beispiel, also wir hatten ja Tatum, der, und ich sage nicht, dass aus Tyler Hero Jason Tatum wird.
Dankeschön.
Aber bei Tatum haben wir nach seinem zweiten Jahr auch
gesagt. Zumal Jason Tatum immer noch jünger ist als Tyler Hero.
Ja, mit 19, ne? Ist halt.
Der hat seine beste Zeit noch vor sich.
Absolut. Der hat noch mindestens, wenn wir LeBron nehmen, hat er noch mindestens 17 Jahre, 18 Jahre in der Liga. Also
das locker.
Daher, da geht noch einiges.
Und dann ist er ein Brummer.
Das passt. Ja, ist auf jeden Fall. Wäre geil, wenn Jason Tatum auch irgendwann so daherkäme.
Er ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wenn du dir Bilder von ihm als Rookie anguckst und Bilder von jetzt, er ist doppelt so breit wie damals. Also vielleicht geht das ja noch weiter.
Die Brummer-Tendenz stimmt auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Aber ja, also wir waren bei Tatum nach der zweiten Saison auch ein bisschen enttäuscht oder haben uns gedacht, irgendwie hätten wir nach der Rookie-Saison mehr erwartet. Und wie gesagt, bei Hero würde ich, glaube ich, jetzt einfach mal abwarten, was passiert. Gut, und dann ist natürlich die Frage, was machen die Heat jetzt im Sommer? Also Robinson wird Restricted Free Agent, Kendrick Nunn auch. Da haben sie halt den Vorteil, dass die einen relativ geringen Cap-Hold haben. Also weil die beide, glaube ich, 4 Millionen oder so.
Ja, die haben beide, also vor allem Robinson hat ja kaum verdient, weil er auch, also sind ja beide, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungedraftet gewesen.
Ja, ich glaube auch, ja.
Von daher, ja, niedrige Cap-Holds.
Und damit gäbe es ja irgendwie die Möglichkeit, dass sie relativ viel Cap-Room schaffen. Also sie müssten dann irgendwie noch Optionen, die kleinen, mir ist gerade das deutsche Wort.
Ja, yes, also sie müssten verzichten auf Dragic für 19,4 Millionen und Iggy für 15 Millionen. Würde mal behaupten, das würde man machen, wenn man die Chance hat, Kawhi zu bekommen. Deswegen wird, glaube ich, Pat Riley in den nächsten paar Tagen zum größten Fan von den Mavericks, den es gibt. Also größer als jeder Mavericks-Fan, in der Hoffnung, dass sie die Clippers rausschmeißen, damit Kawhi vielleicht drüber nachdenkt. Weil, also man hat das ja im Prinzip schon seit mehreren Jahren immer so ein bisschen mitbekommen, dass die Heat eigentlich fast alles, so wie die Raptors natürlich auch, alles auf diesen Sommer auslegen in der Hoffnung auf Giannis. Giannis hat aber nun mal einen anderen einen Vertrag anderswo unterschrieben und wirkt auf mich jetzt auch nicht mehr wie der Typ, der Bock auf Heat-Culture hat. Glaube ich, erstmal genug hat von der Heat-Culture. Das hat er, glaube ich, ganz gut demonstriert jetzt gerade. Und der dicke Fisch, den es jetzt halt gerade gibt, ist Kawhi. Derjenige, der auch alle Probleme, die sie haben, vielleicht was so dann den konstanten Wurf von draußen und so angehen würde, der würde da ja sehr, sehr viel kaschieren. Also ich meine, Kawhi sowieso ist einer der besten Spieler der Welt. Ja. Den kannst du eigentlich überall reinpacken, aber das wäre natürlich der Traum. Aber es gibt ja sonst jetzt nicht so viele Spieler von diesem Kaliber, die jetzt gerade irgendwie frei werden.
Ja, das heißt, du bist am Ende dann vielleicht doch, möchtest du eher Richtung Sign and Trade gehen, aber vielleicht zu Kawhi noch. Also ich meine, ich bin ja davon überzeugt, dass sollte er die Clippers verlassen. Also ich glaube, das im direkten Duell hat ihn Patrick Williams, glaube ich, dermaßen beeindruckt, dass er sagt, okay, also der Junge, der soll von mir lernen und soll gemeinsam mit mir wachsen und dann direkt meine Nachfolge antreten. Und
ja, vielleicht kommt Kawhi einfach besser, direkt als wenn wir von der Bank spielen. Vielleicht machen sie das, sie machen das wie die Heat letztes Jahr mit Dragic und Hero, dass dann der bessere Spieler kommt von der Bank, also Kawhi kommt von der Bank und Patrick Williams ist halt der Starter und kriegt halt so ein paar Pointers währenddessen.
Ja, genau. Wobei, ja, ich meine, sie können ja auch wunderbar koexistieren. Also ich glaube eher, dass das so ein bisschen...
Meinst du, Patrick Williams macht vielleicht sogar bereitwillig Platz für Kawhi auf dem Court?
Vielleicht. Oder er rutscht dann halt doch auf die 4 hoch und man spielt halt ein bisschen kleiner. Weißt du, ich sehe da diverse Möglichkeiten und ich bin mir auch relativ sicher eigentlich, wie gesagt, sollte es jetzt bei den Clippers dann doch noch irgendwie bergab gehen, dass Kawhi dann
vielleicht eigentlich... Vielleicht kann man auch einen Sign-and-Trade für Kemba Walker einfädeln, wenn wir hier schon beim ekelhaften Fabulieren sind.
Ja, natürlich, sicherlich. Aber ich meine, weißt du, Kawhi hat seinen vielleicht bis jetzt wichtigsten Titel, hat er auch im hohen Norden gewonnen, weißt du, so vielleicht auch, ja, er hat gute Erinnerungen an Kälte.
Er konnte auch nicht schnell genug weg aus der Kälte.
Ja, aber jetzt weißt du ja erst, was du hattest, wenn du es nicht mehr hast.
Ja, ein Wintermann oder was?
Ja. Und deshalb, ich glaube, Miami Heat Culture hat einfach zu sehr gelitten.
Ja, kann sein.
Und jetzt, naja, egal. Auf jeden Fall. Es ist, was würdest du, ich meine, du hast ja in Miami auch die Oladipo-Situation, dessen Vertrag ja ausläuft, der sich jetzt aber wieder am Quadrizeps verletzt hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es da jetzt irgendwie aussieht. Was machst du da? Also im Endeffekt jetzt aus meiner Sicht würde es ja trotzdem Sinn ergeben zu schauen, okay, also wir einigen uns jetzt halt auf einen Vertrag, der jetzt nicht ganz so dick ist, kurzfristig dafür und geben ihm halt Zeit, dass er sich wieder einfindet und schauen noch mal, wie es halt läuft und wie er sich entwickelt, oder?
Ja, ich glaube, das ist halt komplett abhängig davon, was du sonst machen kannst. Ich glaube nicht, dass Oladipo Stand jetzt weit oben auf der Prioritätenliste steht. Also man hat ja die Möglichkeit gehabt, ihn jetzt zumindest mal kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch gerade für ein Team wie die Heat, was sich ja so dafür feiert, dass man nur echte Dogs haben will und so, macht das ja Sinn, so jemanden dann halt auch wirklich schon mal zu haben, weil sie mussten dafür ja auch nicht viel investieren, auch wenn, muss man natürlich sagen, Kelly Olynyk hätte ihnen in dieser Serie geholfen,
weil
einer ihrer besten, also der beste Offensiv-Big, den sie in der Serie hatten, war wahrscheinlich teilweise Dwayne Dedman. Da hätte man wahrscheinlich lieber Kelly Olynyk gehabt, aber wenn man ganz ehrlich ist. Aber also in Wirklichkeit ging es ja mehr darum, dass man halt schon lange mit Oladipo irgendwie in Verbindung gebracht wurde, der wohl auch dorthin wollte und dass man so aber halt die Möglichkeit hatte, ihn erstens vom eigenen medizinischen Team evaluieren zu lassen und andererseits ihn kennenzulernen. Ist das jemand, der zu uns passt, der spielerisch und vielleicht auch menschlich zu uns passt? Und da kann ich jetzt natürlich nicht reingucken. Dass er sich sofort wieder verletzt hat, ist natürlich ein relativ großes Problem, weil man, also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, eigentlich redet man bei Oladipo, wenn man über ihn so als Star redet, immer über eine Saison. Und die war vor ein paar Jahren. Und die war sehr, sehr gut. Aber diesen Spieler hat man seitdem halt einfach nicht so oft gesehen. Und deswegen, da werden auch die Heat wissen, okay, wir bringen vielleicht erstmal unsere anderen Schäfchen ins Trockene. Wir werden auf jeden Fall ja erstmal klären, ob wir vielleicht wirklich eine Chance haben auf einen Superstar, weil wenn ja, dann wird man halt so schnell wie möglich alles freischaufeln, was geht. Und wenn nicht, dann schauen wir mal. So, die erste Baustelle ist meiner Meinung nach eher ein Robinson als ein Oladipo. Aber das, wie gesagt, da wissen die natürlich auch mehr, also gerade so über die gesundheitliche Situation.
Klar. Also jetzt irgendwie momentan ist es so, dass der Arzt sagt, er könnte im November wieder klar sein für Vollkontakt. Also keine Ahnung, was das am Ende bedeutet. Dann dauert es ja auch noch eine Zeit lang, bis du dann wieder spielfit bist und so. Weiß nicht. Aber glaubst du, Robinson, sie halten Robinson? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, auch hier, wenn sie sich ihn leisten können. Ich glaube, auch wenn er jetzt nicht ganz so überragend war wie letzte Saison, ist ja trotzdem jedem klar, dass das einer der besten Shooter der Liga ist. Wir haben über die letzten Jahre, vor allem in der letzten Saison, gesehen, wie viel Geld gute Shooter bekommen können. Der wird ja jetzt auch, nachdem er, also ich glaube schon, dass der gerne in Miami bleiben will, weil das ja letztendlich das Team ist, was ihn überhaupt entdeckt und gefördert hat, wird der jetzt natürlich auch nicht sagen, gut, ich bleib bei euch, nehme dafür aber 30 Millionen weniger oder so, sondern da wird jetzt halt einfach ein bisschen die Frage sein, was der Markt für ihn ist und was ihm geboten wird. Aber wenn man schaut, Davis Bertans hat, glaube ich, 80 Jahre, nicht 80 Jahre, sondern 80 Millionen über 5 Jahre bekommen. Und Joe Harris hat noch mehr bekommen. Joe Harris ist auch ein besserer Spieler als Duncan Robinson, weil er einfach mehr mit dem Ball in der Hand anfangen kann. Aber trotzdem, das sind ja Verträge, an denen sich dann so ein Shooter messen muss. Und da bin ich mal gespannt, ob Miami sich das leisten kann. Aber an sich würde ich schon denken, man wird alles tun, um den zu halten, weil es einfach so, sein Shooting ist halt einfach schon eine absolute Waffe. Und auch gerade seine Intelligenz dabei, sich im Two-Man-Game mit Bam zu bewegen und so, sich immer wieder frei zu laufen, das ist ja schon etwas, was dir, wenn du gewinnen willst, sehr gut zu Gesicht steht, auch wenn er ein paar andere Schwächen hat. Aber ich bin wirklich gespannt, ob es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt.
Ja, wie gesagt, weil ich meine, er hat ja auch seine deutlichen Schwächen auch defensiv.
Ja.
Dann ist es natürlich so ein Ding. Aber ich glaube halt, also allein seine Präsenz muss ja eine Defense so sehr einnehmen, sozusagen. Also da für einen Rollenspieler, glaube ich, nimmt er schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit oder zieht er schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von der Defense auf sich. Und so jemanden zu finden, der sich, wie du auch sagst, der so gut zum Beispiel mit einem deiner beiden Stars harmoniert, ist, glaube ich, nicht so einfach. Von daher ist er vielleicht sogar, klingt jetzt, also für die Heat vielleicht sogar noch mehr wert als vielleicht für ein anderes Team, das jetzt halt eben nicht, ja.
Außer sie sagen, sie hoffen, dass Hero in einem Jahr genauso ein guter Shooter ist und dass man halt quasi diese Rolle dann an ihn gibt. Aber ich glaube, Hero soll mehr noch in Richtung Playmaker reifen und so. Und gleichzeitig muss man natürlich, wenn man beide hat, einkalkulieren, dass man mindestens schon mal 2 Schwachstellen defensiv hat. Und das sind natürlich auch Überlegungen, die da irgendwie mit reinspielen werden.
Ja, also es sind tatsächlich ein bisschen mehr Fragezeichen da, als es letztes Jahr waren irgendwie. Und also sie haben halt mit Butler und Bam haben sie ja im Prinzip 2, die zumindest dazu beitragen können, diese defensiven Schwächen der anderen irgendwie so ein bisschen mit zu kaschieren. Und sie haben ja halt weiterhin 2 Stars. Ich bin zum Beispiel so mal gespannt, ich weiß nicht, man denkt ja immer sehr gut, mein Gott, der muss sich ja nur einen Wurf aneignen. Aber ob jetzt zum Beispiel Butler, ich meine, bis jetzt hat es für ihn halt wunderbar funktioniert. Wir haben ja auch irgendwie vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wie gut sein True Shooting ist und wie abgefahren es eigentlich ist, dass er das ohne Dreier hinbekommt. Ja. Ob der Dreier jetzt in der Pause, und ich meine, wir wissen, keiner arbeitet so hart wie Jimmy Butler, Heat Culture und so.
Er ist jetzt gerade wach und arbeitet.
Genau. Und
an seinem Golfschwung.
vielleicht legt er das Augenmerk diesen Sommer extrem auf seinen Wurf. Weiß ich nicht. Und kommt dann irgendwie mit einem. Er muss ja, wie gesagt, man redet ja mal schnell drüber. Es muss ja kein Steph Curry sein, sondern einfach nur einer, der halt seinen Dreier halbwegs verlässlich trifft. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Aber
ich glaube, da würde ich eher darauf achten, ob Bam da Schritte macht, weil Jimmy Butler ist 31 oder 32, der wird sich jetzt, glaube ich, nicht mehr grundlegend verändern, was das angeht. Also, weil er wahrscheinlich auch einfach schon zu viel Erfolg hatte damit.
Nee, das nicht, aber ich meine, Butler war ja auch schon, also er war noch nie ein guter Schütze, jetzt auch zu Bulls-Zeiten nicht, aber er war zumindest, also der Dreier ist schon mal ein bisschen besser gefallen. Also
ja, und er war mal ein williger Shooter, ne?
Ja,
das genau. Das ist halt der größte Unterschied eigentlich.
Ja. Und von daher, nee, aber klar, Bam, so ich glaube, Bam möchte sowas nicht nochmal erleben.
Letztendlich sind wir ja wieder so ein bisschen an der Frage, die wir uns letztes Jahr ja auch permanent gestellt haben und die wir dann zeitweise beantwortet haben und die jetzt wieder, wo die Antwort jetzt wahrscheinlich wieder komplett anders ausfällt. Kann Jimmy Butler der beste Spieler von einem Meisterteam sein? Kann Bam Adebayo der zweitbeste Spieler von einem Meisterteam sein? Muss Tyler Hero der beste Spieler von einem Meisterteam sein, von den jetzigen? Das sind halt so Fragen, die man sich da stellen muss und die man sich jetzt auch in Miami natürlich wieder stellen muss. Ja. Weil es halt einfach nicht so ganz leicht ist, das zu beantworten. Natürlich hätte man am liebsten einen Kawhi, damit man einfach sagen würde, uns doch egal, weil wir haben die beiden Jungs dann halt auf 2 und 3 und damit haben wir wahrscheinlich überhaupt keine Probleme mehr, aber ist halt kein Wunschkonzert, meistens, selbst für Miami nicht.
Ich fände zumindest aber die Verbindung Kawhi und Butler fände ich auf jeden Fall interessant. Also
ja.
Die beiden Schwingungen untereinander, wie die so wären. Aber da werden wir mal sehen. Jetzt vielleicht so zum Abschluss, also wir haben jetzt viel über die Teams gesprochen, die schon im Urlaub sind. Jetzt können wir über die beiden noch kurz sprechen, die noch weiterspielen dürfen, beziehungsweise die beiden in Urlaub geschickt haben, weil es kommt zum, ja, vielleicht zu dem Matchup, auf das die meisten gewartet haben, weil es halt doch, glaube ich, also auch für mich jetzt, sagen wir mal, ich gehe jetzt nur mal von mir aus, es ist halt schon eins der spannendsten Matchups, Nets gegen Bucks, weil sich da irgendwie sehr, sehr früh zwei Teams treffen, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind und du hast ja vorher gesagt, Boston hatte keine Möglichkeit, irgendwie die Nets-Offense so ein bisschen einzubremsen und Milwaukee, nicht, dass sie die drei stoppen können, aber Milwaukee hat dann doch einiges, was sie dem entgegenbringen können. Gleichzeitig dürfte es an der Stelle wahrscheinlich auch für Brooklyn interessant werden, ob sie dann vielleicht doch mal so ein bisschen verteidigen können oder für ein bisschen verteidigen wollen.
Ja.
Und da bin ich jetzt schon, also die Serie finde ich schon extrem spannend irgendwie. Also auch, weil es halt so diesen, es ist gerade eine riesen Aussage von mir gewesen. Also diese Serie finde ich spannend. Ein bisschen.
Also, aber es stimmt. Also geht mir auch so. Ich kann mir sogar vorstellen, auch wenn das jetzt natürlich übertrieben ist, das so früh zu sagen, aber dass das so ein bisschen, also dass eins der beiden Teams halt Meister werden wird oder zumindest ganz gute Karten dafür hat. Einfach weil das bisher für mich, glaube ich, die beiden Teams waren in den Playoffs, die mich am meisten überzeugt haben. Ist jetzt natürlich auch keine Überraschung, weil sie ihre Serien schon gewonnen haben, aber auch beispielsweise Philly vor der Embiid-Verletzung sah auch sehr, sehr gut aus, aber ja. Milwaukee und, also eigentlich vor allem Milwaukee einfach, weil ich habe Miami, auch wenn sie extrem enttäuscht waren, schon ein bisschen stärker eingeschätzt als jetzt irgendwie die Wizards oder so und wie sie dieses Team auseinandergenommen haben, gerade nach Spiel 1. Spiel 1 war ja noch ein bisschen Gewürge, auch wenn sie da auch schon das bessere Team waren und am Ende gewonnen haben, aber wie sie danach halt wirklich dieses Matchup einfach dominiert haben, wie überragend Holiday aussah, der wahrscheinlich der beste Spieler in dieser Serie war, das hat mich schon ziemlich geflasht und gleichzeitig, also bei Brooklyn, es hat mich weniger geflasht, weil ich es irgendwie erwartet habe und trotzdem ist es dann gestört, wenn du halt siehst, am Ende von einem Spiel haben drei Typen zusammen über 100 Punkte gemacht, so.
Ja.
Und man halt weiß, das kann jederzeit wieder passieren und wenn es nur 90 sind, dann hat man aber noch Joe Harris, der wahrscheinlich 10 offene Dreier versenkt hat. Und dann, also es wird halt sehr, sehr schwer, dieses Team unter 130 Punkten jemals zu halten. Aber die Bucks sind halt ein Team, das vielleicht die Mittel dafür hat. Und was halt da relativ cool ist, ist, dass man jetzt mal gesehen hat, dass sie diese diese Möglichkeiten, die sie haben, defensiv mehr nutzen. Also im Vergleich zu den letzten Jahren, wo man halt gesagt hat, gut, wir wissen jetzt, wie wir spielen und das ziehen wir so durch. Und wenn sich da darauf jemand was überlegt, scheiße, ach so, könnten auch noch was anderes machen. Nee, komm, vielleicht nächstes Jahr. Ja. Und da sind wir jetzt angekommen. Jetzt machen sie das. Was aber sehr bitter ist und was, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt wird, ist, dass halt Dante DiVincenzo sich verletzt hat, der einfach so von den etwas kleineren Spielern nach Holiday, der natürlich da mit ganz weitem Vorsprung Nummer 1 ist, eigentlich die beste Defensivoption ist. Also Bryn Forbes hat gut ausgesehen gegen Miami, weil er vor allem seine Dreier alle getroffen hat. War auch gegen ein, sage ich mal, offensiv zumindest eingeschränktes Team. Sah jetzt nicht so aus, als wäre er auf verlorenem Posten, aber Brooklyn ist halt eine ganz andere Herausforderung. Jeff Teague ist nicht deine Antwort, wenn du nach einem super Verteidiger auf den Guard-Positionen suchst. Und ich glaube, also DiVincenzo ist jetzt auch kein Lockdown-Defender oder so, aber jemand, der halt sich in diesem Teamkonzept, glaube ich, sehr wohl fühlt und der einfach weiß, was er zu tun hat und der auch so kein Riese ist, aber zumindest so eine gewisse Länge mitbringt, um, also keine Ahnung, um ihn halt irgendwie auf einen einigermaßen offensiv gefährlichen Guard anzusetzen oder Spieler, weil also grundsätzlich gegen Brooklyn hast du halt immer mindestens 3 Leute auf dem Court, die halt irgendwie Gefahr ausüben und da wird's jetzt sehr interessant, weil halt ein Stilmittel und ein Spieler, der glaube ich eine relativ große Rolle gespielt hätte, der fehlt jetzt halt einfach. Also DiVincenzo ist jetzt wahrscheinlich der 6. oder 7. wichtigste Spieler nur bei den Bucks, aber hat einfach schon da eine relativ wichtige Rolle gespielt. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das kompensieren. Also ob man dann halt sagt, wir versuchen es mehr mit Länge, also mehr mit Tucker zum Beispiel, ob man dem mehr Minuten gibt und halt dann so einen sehr physischen Ball versucht zu spielen oder ob es halt Forbes wird, ob es Teague wird. Aber ja, es fehlt halt einfach eine Möglichkeit. Ja.
Connaughton.
Ja, genau, Connaughton ist auch noch da.
Ja, es stimmt schon. Ich meine, DiVincenzo war so ein bisschen der so ein bisschen die ganz kleinen Lücken zugemacht hat. Also weißt du, so im Ding. Also der dann halt ja eben nicht der wichtigste Spieler war, aber da mal irgendwie gut ausgeblockt hat, da irgendwie mal nach einem Switch gut verteidigt hat und irgendwie
und auch sich offensiv, so, ne? Also auch jemand, der irgendwie da die Lücken einfach ganz gut ausfüllt.
Hat ja auch irgendwie Career Highs gehabt in Dreierquote, Punkte und so. Also war glaube ich schon extrem wichtig. Und das tut glaube ich auch tut extrem weh. Vielleicht auch, weil du zum Beispiel, wenn du jetzt Tucker so mehr, also jetzt eine größere Rolle gibst und ihn dann vielleicht gegen Harden spielen lässt, dann nimmst du dir vielleicht wieder an einer anderen Stelle eine Option irgendwie, und Budenholzer hat ja jetzt seinen Spaß an Adjustments gefunden, da irgendwie dich anzupassen oder da irgendwie was zu machen. Und klar, ich habe auch was ganz Gutes gelesen, so jeder kann, also sie haben unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Aspekte von DiVincenzo ersetzen können, aber keiner kann es im Paket so wie DiVincenzo. Ja. Und das könnte tatsächlich schwierig werden. Trotzdem finde ich halt die Vorstellung, dass jetzt du im Endeffekt ja, also klar, es gibt niemanden, hast du ja auch schon gesagt, der jetzt Kyrie permanent stoppen kann. Es gibt niemanden, der Harden permanent stoppen kann. Und es gibt schon überhaupt niemanden, der Durant permanent stoppen kann. Aber interessanterweise haben die Bucks halt Verteidiger, die es den dreien schon vielleicht schwerer machen können als viele andere Teams. Und das finde ich vom Setup her interessant, weil ich mich halt auch frage, ob es am Ende nicht auch einen Unterschied macht. Also klar, die Offense der Bucks ist jetzt nicht so dynamisch und sie haben jetzt nicht so diese unfassbaren Scorer. Aber trotzdem sind sie ja ein extrem gutes Two-Way-Team.
Ja.
Und was das mit dieser Serie macht sozusagen, also ob das dann nicht, also ob das diese geringere Firepower, die sie haben, dann nicht doch so sehr ausgleicht, dass wir uns dann doch irgendwie sehr extrem auf Augenhöhe begegnen.
Ja, sie sind halt ein Team, was vom Gegner eigentlich eine relativ hohe defensive Disziplin erfordert. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass man die Zone irgendwie zumachen kann für Giannis, dass man die doch relativ üppig vorhandenen Shooter irgendwie abhält, dass man irgendwie sauber durchrotiert. Und defensive Disziplin musste man von den Nets bisher noch nie sehen, also weil sie es einfach noch nicht zeigen mussten. Natürlich auch teilweise noch nicht konnten, weil wir sind immer noch, glaube ich, dann jetzt bei 12 gemeinsamen Spielen oder 13 gemeinsamen Spielen der Big Three. Und das ist halt verdammt wenig, aber das wird jetzt halt einfach ein heftiger Test dafür. Und wir haben ja die ganze Zeit immer darüber geredet, kann die Defense mittelmäßig genug sein, um die absurde Offense nicht mit runterzuziehen. Und da kommen wir jetzt halt auf, also das ist jetzt ein Matchup, in dem sich das zeigen wird. Und vielleicht sind die Bucks in der Hinsicht sogar, weil sie halt diese Two-Way-Stärke haben, sogar das Team, was das am ehesten herausfordern kann. Deswegen finde ich das auch Ja, das, ich habe richtig Bock auf diese Serie. Das ist, hat irgendwie fast schon so ein bisschen Finals-Charakter.
Absolut. Absolut. Das sagen auch echt viele so vorgezogene Finals und sowas. Und nee, ich bin auch echt heiß. Ich meine, bei Brooklyn muss man natürlich auch sagen, Jeff Green fehlt auch, ja, also wahrscheinlich nicht so.
Der wahrscheinlich sonst relativ viel hätte gegen Giannis verteidigen müssen, ja, weil ich kann es mir irgendwie, ich meine, vielleicht überrascht er uns auch, aber ich kann es mir relativ schwer vorstellen, dass Durant 45 Minuten pro Spiel sich am Greek Freak abarbeitet.
Schwer vorstellbar. Ich meine, vielleicht versuchen sie die Andre Jones Drop Coverage, wie sie es in der Regular Season gemacht haben, irgendwie zeitweise. Oder ist Klecks eine Option für dich?
Ja, also er wird definitiv Minuten sehen gegen Giannis, schätze ich mal. Ja. Ist auch ein bisschen die Frage, wie man mit Lopez spielt. Also ob der, also du hast die Drop Coverage angesprochen, so ein Versteckort sozusagen wie gegen Bam, wo er halt dann sich das erlauben konnte, im direkten Duell eigentlich unterm Korb auf ihn zu warten. Das gibt's ja jetzt gegen die Nets nicht. Also wo dann doch irgendwie wesentlich mehr Firepower gerade auch von draußen vorhanden ist. Und die spielen zwar auch öfter mal mit jemandem, der jetzt keine Dreier wirft, also beispielsweise Claxton wirft ja keine Dreier, aber auch der ist ja die ganze Zeit in Bewegung und stellt Blöcke und so. Und da wird jetzt ein Lopez wahrscheinlich nicht die ganze Zeit hinterherrennen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie seine Rolle dann aussehen kann in so einer Serie.
Ja, die Serie bringt diverse so kleine Storylines mit, auch abseits der ganz großen Stars, die es irgendwie noch interessanter machen, finde ich. Und ja, du hast gesagt, ich habe auch mega Bock drauf. Also es wird irgendwie gut. Also was machen auch die Nets mit Blake Griffin, also oder wie picken sich die Bucks Blake Griffin defensiv raus und ja. Sind die Bucks jetzt irgendwie, oder auch allein dadurch, dass sie jetzt diese Widrigkeit Heat hinter sich gebracht haben und auch mit dem Spiel 1, ist es jetzt irgendwie, ist noch mehr freigesetzt. Es ist jetzt irgendwie, rollen sie jetzt irgendwie komplett und also nicht, dass sie Brooklyn überrollen, also davon ist man nicht ausgehen. Ich habe irgendwie auch die Woche gehört, die Top 3, die Big 3 der Nets hätten, so als Vorspiel 5, irgendwie ein Offensive Rating von 140 zusammen, wenn sie zusammen auf dem Korb stehen.
Auf dem Court wahrscheinlich.
Wenn sie zusammen auf dem Korb stehen.
Manchmal muss man auch auf dem Court stehen, auf dem Korb. Ja, also glaube ich gerne. Ich habe jetzt die Zahlen nicht vor Augen, aber klingt realistisch.
Klingt realistisch, was historisch gut wäre oder gut ist.
James Harden hatte in der Serie laut Basketball Reference ein Offensivrating von 153.
Ja, auch okay.
Das ist schon ekelhaft, dieses Team. Ja. Man kann sich ja, das immer nur wieder vor Augen führen.
Auch Durant, irgendwie der Tweet auch vor Spiel 5, wo es hieß, okay, keine Ahnung, ein Jahr lang oder anderthalb Jahre verletzt gewesen mit einer der miesesten Verletzungen, die du dir im Basketball so zuziehen kannst und legt jetzt halt 34,8 Punkte auf in der ersten Runde mit einem True Shooting von 69,6 und Career High. Ist halt auch eigentlich pervers. Und ja, wie gesagt, Boston hatte jetzt nicht die Mittel, um sie wirklich komplett einzuschränken oder auch nur einzuschränken, aber es ist halt trotzdem, also das Team ist schon pervers. Also
es hatte auch vor allem wieder diese Unvermeidbarkeit, die man einfach bei mit Durant irgendwie so verbindet. Und dann hat dieses Team halt, wenn es dann nur Harden ist, ist auch kein Problem. Der mit den Rollenspielern macht dann halt so ein Ding, wie er es in Houston gemacht hat. Also konnte ja auch dann nicht dauerhaft irgendjemand verteidigen. Und jetzt muss er das halt nur für ein paar Minuten pro Spiel machen, in denen die Nets aber auch überragend funktionieren. Also das ist irgendwie so das Eklige. Und also das ist halt der große Unterschied, den die Nets wirklich im Vergleich zu jedem anderen Team haben. Du kannst ein Bank-Line-Up angeführt von einem der besten Offensivspieler der Welt halt haben. Und zwar die ganze Zeit. Du musst nie darauf verzichten, irgend so jemanden da mit drauf zu haben. Und das ist schon, ja, es ist ein komisches Team. Ich bin echt gespannt, weil irgendwie ist es ja trotzdem auch eigentlich alles, was die Nets machen, widerspricht ja allen Klischees und allen romantischen Vorstellungen davon, wie es funktionieren sollte im Sport und in der NBA. Ja. Wenn die dann jetzt halt da durchmarschieren zur Meisterschaft irgendwie. Ich fänd's ein bisschen schwierig, aber mal gucken, so weit sind wir jetzt auch noch nicht. Sie sind, also jetzt so ist es. Geht's erstmal in Runde 2 und die wird höchst interessant.
Höchst interessant. Ja, genau. Hoffentlich beidseitig mit höchster Disziplin gespielt. Wir sind gespannt und freuen uns drauf und sind damit auch am Ende angekommen für heute. Wir haben uns einmal quer durchgehangelt, wie angekündigt, und bedanken uns natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt bleibt natürlich noch der finale, wie immer finale Hinweis an all diejenigen, die ihn noch nicht bekommen haben, dass ihr uns wahnsinnig gerne abonnieren könnt. Das geht sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch sehr gerne Rezension, wenn ihr wollt. Bei dieser könnt ihr uns abonnieren, bei Amazon Music, Und bei Google Podcasts. Ihr könnt uns auch sehr gern folgen bei Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt uns auch sehr, sehr gern an. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal ab, ob demnächst jemand weiterzieht, ob Clint Capella und die Hawks das Versprechen wahrmachen und die Knicks jetzt im Garden quasi nach Hause, in den Urlaub schicken. In den Urlaub schicken. Hast du Derrick Rose Antwort eigentlich drauf bekommen?
Nee.
Mitbekommen? Ja, Clint Capella hat ja gesagt, okay, wir fahren jetzt zu euch nach Hause und schicken euch jetzt in Urlaub, und dann haben sie ihn halt darauf angesprochen, ob er da irgendwas zu sagen hätte, und hat Derrick Rose gesagt, also er ist 32, hat noch nie irgendwie Shit getalkt, also im Basketball, und damit fängt er jetzt nicht an, nur weil Clint Capella was gesagt hat. Hat mit dieser Aussage aber eigentlich auch Shit getalkt, würde ich sagen.
Vielleicht, also, aber subtil. Also ja, das finde ich okay.
Ja, finde ich okay. Fand ich eine gute Aussage. Auf jeden Fall schauen wir, ob die Hawks durchgehen. Mein Freund Trae Young endlich in der zweiten Runde steht, wo er mindestens hingehört. Und genau, schauen mal, was die Herren Jokic und Lillard noch so zu bieten haben. Es wird interessant, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, und dann hoffentlich bis bald. Reingehauen.